Rüdiger.
Ja, Bernie.
Wir schreiben das Jahr 2020. Der Anfang ist ein paar Mal rehearsed, falls ihr es nicht merkt. Aber weißt du, wenn ich durch die Straßen gehe oder joggen bin oder so und mir kommt jemand entgegen, der mit Freisprechanlage telefoniert, mein erster Gedanke ist immer noch, weil ich bin so Grandpa-mäßig drauf, die Leute sind verrückt. Wie kann ich ihnen helfen?
Naja. Ich kann dir sagen, ich brauche für diesen Effekt nicht mal eine Freisprechanlage. Bei mir reicht's, wenn ich meine Comedy oder Schauspiel, also in letzter Zeit eher Comedy-Texte vor mich hinspreche. Und wenn die Leute mich sehen, die halten mich auch für batshit crazy.
Wirst du angesprochen?
Nein. Das ist das lügt. Das setzt zu viel Angst frei, wenn ich das tue.
Meine Damen und Herren, liebe Kinder, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur und Zeitgeschehen. Mein Name ist Grandpa Bernard Daniel Mayor und mir gegenüber sitzt er. Natürlich ist er der Manifest Actor, die aktuelle Nummer 2 der Plansche Park Tischtennis Weltrangliste, der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, Deutschlands beliebtester Neurodermitiker, der Mann mit der reizlosen Kimmee, der Hauskatzen-Dompteur und Carsharing-Connaisseur, der Bürgermeister von Daddington City. Er ist mit ironischer Brechung Mobilist und Militarist. Er ist Porn-Free-Pesketarier und laut Sekundärliteratur der lustigste Mann im Internet. Er ist der Mann ohne Pflichtspieltore. Sagen wir es, wie es ist. Sein Name ist Rudi Rudolph. Rüdiger Rudolph, I was just kidding.
Gut, die Kurve hast du aber gerade noch gekriegt. Guten Morgen, lieber Bernie.
Gesponsert wie von der Imkerei-Pöschel Biederein, Lava Weitig wir sind.
Dem Honiglieferanten oder den Honiglieferanten.
Sehr gut. Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung, aber auch mit unserer. Ihr könnt spenden für unseren technischen Aufwand, für Rüdigers Hemden, für mein Hamsterfutter. Das könnt ihr machen, indem ihr per PayPal euch beteiligt oder mir einfach schreibt und Kontodaten erfragt unter bernie.meyer@gmail.com, was auch die PayPal-Adresse ist. Ein großes Dankeschön geht raus an unsere nicht nur Hörerin, sondern auch Gästin der Sendung von vor 2 Wochen, oder?
Ich glaube, ja.
Nina Friederike Gnädig, die uns ein Brennerpass, wie sagt man denn? Goodie Bag. Also mehr als ein Goodie Bag.
Ist ein Art.
Ja,
ist ein Fanart.
Fanart.
Oder Guest Art.
Also Nina hat uns nicht nur einen wunderbaren Brief geschrieben. Sie hat auch Hamsterfutter beigefügt, denn sie weiß, das Herz eines Mannes führt, der Weg zum Herz eines Mannes führt immer über seinen Hamster.
Ja, und über Futter.
Und über selbstgemalte Brennerpass-Logos.
Ja.
Haben wir auf Facebook gepostet. Das ist ganz fantastisch, Nina. Das ist so gut, dass ich überlege, das könnte man fast zum regulären Logo machen oder so Interims-Logo zumindest.
Ja. Ja.
So gut ist das geworden.
Es sieht auch irgendwie recycelbar aus.
Ja, es ist nachhaltig.
Es sieht nachhaltig aus.
Ja. Ja. Das könnt ihr auf Facebook euch anschauen. Und und dann gab es auch noch für Rüdiger ganz speziell eine Postkarte vom Templiner See, ne?
Vom Templiner See.
Ja. Und I'll do you even better.
Ja.
Oder sie tut uns noch eins draufsetzen, nämlich der Tee, den wir trinken.
Ach, jetzt wird's ja. Also.
Das ist nämlich der. Was haben wir gesagt? Twinings oder Twinings?
Twinings.
Ja. Twinings.
Ja. Twinings Earl Grey. Ja.
Ja. Von Nina.
Von Nina.
Ja, Mensch, das sehr gut. Da können sich andere Gäste mal ein Beispiel dran nehmen hier, wa? Ja, heute ist unser Thema Geflüchtete. Und unser Gast heute ist Diana Henniges vom Verein Moabit Hilft. Damals 2015, ich will nicht sagen bekannt geworden, aber mehr ins Licht der Öffentlichkeit getreten durch ihre Soforthilfe gegen das Chaos am Lageso damals.
Mhm.
Dem Landesamt für
Gesundheit und Soziales.
Und Soziales, genau. Und wir wollten sie eigentlich schon zum Thema nach der Moria-Woche einladen. Das hat nicht geklappt, aber dafür ist sie heute da. Und weil das ein wichtiges Thema ist, verausgaben wir uns nicht zu sehr mit Popkultur und unseren üblichen Witzchen. Aber Rüdiger, wir müssen trotzdem über eins reden. Wir kommen nicht dran vorbei, weil du hast mir geschrieben, es sei dir ein Anliegen. Du bist in die Fußballfalle getappt. Du bist einer alten Sucht erlegen. Und jetzt sind wir in dieser kuriosen Situation.
Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Ja,
dass doch. Ich, der Gründer dieses Fußballpodcasts, der dich damals fast widerwillig rekrutiert hat, gezwungen hat, wöchentlich über Fußball zu reden,
ja,
dass der jetzt sagt, was willst du mit Fußball?
Naja.
Und du sagst, tut mir leid, es ist meine Leidenschaft,
es ist
Bernie. Was ist passiert, Rüdiger? Erzähl es ganz kurz.
Du, ich weiß auch nicht. Es war die Situation am Samstagabend, die ganze Familie war irgendwie unterwegs, Frauen, Kinder, alle irgendwie, und ich bin zu Hause und ich habe Zeit und ich hätte alles tun können, Bernie. Und ich konnte nicht anders. Ich habe mir Fußball in der Zusammenfassung angeguckt und als ich dann schon da saß, ich konnte auch nicht anders, ich musste einen Downbreak schreiben.
Hm. Die Frage ist jetzt, ob du willst den vortragen
auch. Nein, weiß ich nicht. Nee, muss ich nicht. Ich dachte, du möchtest das vielleicht. Aber
pass auf, ich finde, dass in dieser Sendung ein Downbreak eigentlich gar nicht so wirklich passt. Ich habe nochmal drüber nachgedacht. Aber ich weiß natürlich, wenn Hörer jetzt hören, Downbreak, dann sagen die, oh, den werde ich aber schon gern gehört. Mensch, Rüdiger, Bernie, sei doch nicht so.
So reden unsere Hörer.
Ja, so Hörerinnen reden so. Mensch, den werde ich aber schon gern gehört jetzt. Ja. Da müssen wir fair bleiben. Alle Hörer reden komisch. Mhm. Alle unsere Hörer sprechen komisch.
Gut.
Aber wir sprechen ja auch komisch.
Das
färbt ja ab.
Ich weiß nicht, was du meinst.
Ja. Hidden Track am Ende der Sendung.
Ja. Hidden, gut, da bin ich
einfach. Nicht so hidden, dass man ihn gar nicht findet. Das ist so wie bei einer Nirvana-Platte, wo anderthalb Stunden vergehen.
Und dann wir verstecken es im Rasenfunk.
Okay. Diese Rasenfunk-Witze kommen sehr häufig von dir in letzter Zeit.
Ja.
Ja.
Weiß nicht. Ja, Rasenfunk. Es ist aber auch ich würde das sehr positiv sehen, weil der Rasenfunk hat so eine klare, definierte Position. Alles, wo es um Fußball, also mir fällt dann nur der Rasenfunk ein.
Viele unserer neuen Hörer wissen nicht mehr, was der Rasenfunk ist.
Ach so. Der Rasenfunk ist ein sehr, sehr guter Fußballpodcast.
Ja, ich wollte eigentlich gar nicht, dass du ihn erklärst. Ich wollte nur sagen, dass wir, wenn wir das, wir müssen rauswachsen aus diesem Fußball-Insider-Podcast-Szene.
Ja, das stimmt.
Ja. Wir müssen rein in die Kultur.
Also die Kultur,
wir müssen mehr in die Kultur.
Gut, wir gehen
ins Zeitgeschehen.
Ich
finde, weißt du, das ist ja auch meine Meinung, dass man mit Fußball sich vom Zeitgeschehen eher gerade ein bisschen ins Abseits manövriert.
Ja, das schafft der Fußball auch ganz alleine, aber ja.
Ich habe Bayern-Schalke gesehen, ich gebe es ja zu.
Aha.
Ja, läppisches 8-0, ne?
Mhm.
Nach einer Woche Training.
Ja.
Was soll der Scheiß?
Barcelona war
sagt
besser.
Hansi Flick. Was soll der Mist?
Mhm.
Was soll das schon wieder? Warum spielen wir schon wieder Fußball? Aber wenn wir schon spielen müssen, bitte dann machen wir es schnell.
Ja.
Machen wir es kurz.
Ich habe natürlich auch wieder mit Fußball, ich habe nicht nur einen Downbreak geschrieben, ich habe auch wieder angefangen zu wetten. Ich habe auf Schalke gewettet, die Quote war so geil. Aber weil ich dachte, ja, die Bayern, jetzt sind sie satt. Aber die sind, wenn die etwas nicht sind, ich weiß nicht, was das ist, die gerade, die wollen immer nur.
Ja, wir reden aber auch von Schalke, mein Lieber.
Ja.
Und ich glaube, wenn Schalke gewonnen hätte, dann würdest du heute nicht mehr herkommen. Dann wärst du schon irgendwie.
Da wär ich,
Im Lockdown auf Teneriffa oder so.
Auf jeden Fall. Naja, aber beide, sag ich mal, beide Vorstandsetagen der Fußballvereine haben sich nicht mit Ruhm bekleckert.
Um Himmels Willen.
Ja.
Dass man da ganz nah nebeneinander sitzt ohne Masken, das eine. Ich finde aber, dass einer der Corona-Anheizer Nummer 1 in diesem Lande, Clemens Tönnies, dann werden viele Fans auch aufgrund seiner Umtriebe bis heute nicht ins Stadion dürfen.
Ja.
Ist so.
Mhm.
Aber selbst sich nicht nehmen lässt, nach München zu fliegen, ins Stadion zu gehen und ohne Maske.
Und ja.
Ohne Maske auch face to face oder close
in der,
at close distance zu parlieren.
In der Freiluft-Fummeltheke. Ich finde es auch.
It's not a good look.
Nein.
Okay. Was ein guter Look ist übrigens, ich kann nicht aufhören, über Biffy Claro das Video zu Space. Das Video habe ich gar nicht gesprochen, über den Song bisher.
Nee.
Hast du das Video mal gesehen?
Nee.
Das ist unglaublich. Eine Londoner Tänzerin namens Jasmine oder auch Jasmin, I don't know, Chu, tanzt mit dem Sänger von Biffy Clyro und sie tanzen eine Beziehung.
Hm.
Und okay. Ich weiß nicht, ob du Fan von Ausdruckstanz bist.
Voll. Ist lustig, weil das so endete ein Stück, was ich gespielt habe. Da sagte eine Stimme und nun zeigen wir ihnen, wie Beziehungen aussehen. Und dann geht jeder Schauspieler gegen eins nach vorne und hat Beziehungen auch getanzt. Also Beziehungen tanzen finde ich was ganz Großartiges.
Ah. Mich hätte das früher abgeschreckt, aber ich habe vor ein paar Jahren mal Sascha Walz gesehen, also ein Stück von Sascha Walz.
Ja.
Sagt man das so?
Oder ein Stück
spricht man die so aus? Die Schweizerin, oder?
Sascha Walz, ja, auf jeden Fall.
Und das hat mich ein bisschen umgekehrt. Jetzt mag ich Ausdruckstanz eigentlich gern, seit diesem Stück. Gibt es aber sicher auch andere Beispiele, wo man danach nicht dann
ist,
Ausdruckstanz weniger mag.
Du ist ja.
Positiv Exemplar. Auf jeden Fall, diese Jasmine Ju aus London, eine Tänzerin, hat dieses Video es ist eine okay Ballade, nur ich fahre so drauf ab. Ich glaube, es ist nicht die weltbeste Ballade. Aber hat dieses Stück so bereichert mit ihrer Choreografie, spielt im Regen ganz, ganz kitschig und da fällt er ins Wasser und so. Aber es ist so, sie macht aus dieser okayen Ballade das rührigste und vielsagendste Stück über Beziehungen, was ich kenne. Und das ist großartig. Und ich musste ihr tatsächlich auf ihren Instagram-Account, musste ich ihr schreiben, dass sie das Video wirklich zu was Größerem gemacht hat, wie es einfach ist. No offense,
schön.
No offense, Biffy Clyro, aber das wäre nicht so, der Song wäre nicht so wichtig und so gut. Wird so viel über Beziehungen erzählen ohne dieses Video. Und dann hat sie mir tatsächlich zurückgeschrieben.
Ach.
Hat geschrieben, thank you so much, your words are so wonderful to hear. Truly it was some magic that happened with the whole team and I'm so glad that resonates.
Bernie, das ist ja mehr als man sich, also auf solche Antworten hofft man doch.
Ja, wirklich.
Ja.
Jetzt bin ich ziemlich lifelong Jasmine Chu Fan.
Sehr gut.
Ja. Okay, die News der Woche. Hast du eigentlich den Film gesehen, dass das MoMA, das Museum of Modern Art, einen alten Film über die Wuppertaler Schwebebahn nachkoloriert hat?
Ja, so einen kurzen, ja, den habe ich gesehen.
Mit so Musik?
Mit so Musik, genau. Und dann
das rührt mich genauso wie das Biffy Clyro Video.
Es sieht so ein bisschen ländlich aus, Wuppertal. Es steht schon ein Haus nach dem anderen, wo diese Schwebebahn langfährt, aber es ist nicht so richtig städtisch, ne?
Ja, weißt du, woran das liegt?
Weil Wuppertal so langgezogen ist, ne?
Nee, weil da keine Autos fahren in diesem Video.
Und keine Autos, ja.
Wie schön es ohne Autos sein kann. Ne?
Ja, ja.
Das sieht man da.
Ja. Warst du noch mal in der Friedrichstraße eigentlich in der Fahrrad?
Ja, öfter jetzt, ja.
Ja, wird angeblich jetzt geblitzt. Es wird geblitzt, wenn du mit dem Fahrrad da zu schnell fährst.
Also du darfst nur 20 fahren.
Ja.
Dann wäre ich natürlich sofort fällig gewesen, eh klar. Aber,
du bist auch ein extrem sportlicher Fahrradfahrer.
Aber es war trotzdem schön. Ja. Es war viel zu schnell vorbei, fand ich. Wusstest du übrigens,
Ach, das ist schon wieder vorbei?
Nein, die Strecke ist zu schnell vorbei.
Ach so, ja, ja.
Wusstest du übrigens, wenn man die Friedrichstraße quasi ganz bis zum Ende durchfährt, dann geht sie nicht in irgendwas über, sondern hört sie auf. Am Hallischen Tor.
Am Hallischen Tor, natürlich weiß ich das. Da sind wir zusammen ausgestiegen. Wir waren schon gemeinsam. Ja. Als wir gegangen sind zu unserer Schamanin.
Ja, stimmt. All right. Aber da sind wir mit der U-Bahn gefahren.
Mir
war das nicht so bewusst, weil ich sie nie zu Ende gefahren bin.
Ach so.
Okay. Gut, ja. Wir müssen weitermachen.
Ja.
Weil Diana kommt gleich. 10 Minuten, mein Gott. So Mundschuh. Satirist. Chauvinist. Sonst noch irgendein Ist?
Bestimmt.
Vielleicht auch Rassist?
Was?
Na, kann man, weiß nicht, wenn ich es unterstellen kann, aber wir wollten kurz darüber reden.
Narzisst, ja, haben wir schon, ne?
Hat's Narzisst.
Hast du gesagt? Ja.
Narzisst, nicht Narzisst. Nee, habe ich nicht gesagt, aber kann man, glaube ich, sagen.
Ja.
Zwei Anmerkungen dazu. Hatten jetzt einen Podcast mit Florian Schröder.
Ja, das war übrigens die erste Folge.
Ja, furioser Einstieg. Und hat gesagt, er sagt immer noch Neger, weil es ihm scheißegal, bla bla bla. Was ich aber viel brutaler fand, und ich meine wirklich brutal im wörtlichen Sinne, ist dann dieser Rant, den er runtergezogen hat über Feministinnen, dass es im Prinzip…
Und über Frauen überhaupt, ja.
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 Und dass im Prinzip Feministinnen, die alte Mär von der ungefickten Feministin, also es war dermaßen widerlich… Hätte man quasi das eingeklammert, hätte er gesagt, jetzt kommt übrigens Satire und dann, jetzt ist die Satire vorbei. Es hätte es A, nicht weniger widerlich gemacht, B, ich habe dir geschrieben, ich habe oft seine Sendung gehört, weil es immer ein Zeitraum war, wo ich am Samstag vom Kleingarten nach Hause gefahren bin früher und da habe ich seine Sendung gehört und ich würde behaupten, dass, also so wie ich ihn jetzt einschätze von dieser Sendung, die ich wirklich regelmäßig gehört habe, dass das nicht so wirklich nach Satire oder über, sagen wir maximal Überhöhung oder Überspitzung klang, aber es klang schon ziemlich was wie,
Bernie, weißt du, wie das
was
klang?
Er eigentlich gerade mal loswerden wollte.
Es kam von Herzen, Bernie.
Ja.
Es kam völlig von Herzen.
Es klang so ein bisschen wie ein Podcast halt, ne? Wo man halt so drauf loserzählt. Und für Satire ist der Mann, glaube ich, auch tatsächlich zu eitel.
Ja, also auch sein Kollege.
Genau, darauf wollten wir noch raus.
Ja, ja, naja. Das Lachen, klar, wenn du da, ich lache ja auch, wir lachen ja auch über unsere Witze, es klang schon ein bisschen uneasy, also irgendwie
Sein Lachen klang uneasy oder hat dich sein Lachen uneasy gemacht? Das ist ja die Frage.
Nein, sein Lachen klang auch uneasy, ich weiß ja auch nicht, ob er es so cool fand.
Ja,
aber
du hast doch geschrieben, er hat sich auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert.
Nee, er hat sich nicht mit Ruhm bekleckert.
Da hätte man einen nachhaken können.
Also Bernie, wenn du sowas machen würdest, würde ich schon sagen, Bernie. Das sagt man alles nicht mehr.
Ja, don't go there.
Don't go there.
Ja, hättest du schon nach einem Satz gesagt.
Ja.
Der RBB, finde ich, hat auch nicht so super reagiert. Er schreibt, die veröffentlichten Zitate sind aus dem Zusammenhang gerissen. Yeah, no shit, man. Und können ohne Kontext nicht verstanden und bewertet werden. Ja, das ist natürlich Bullshit, weil wo ist denn der Kontext, bitte? Mhm. Also, in dem Moment, ich sage, in der Sendung ging es allgemein um politische Korrektheit. Ah, das ist der Kontext. Okay, dann ist okay, natürlich. RBB, hey, what was I thinking? Auch der veröffentlichte Podcast-Ausschnitt ist als satirische Überspitzung, da war es wieder zu sehen, eine gezielte Provokation, die im besten Fall beim Publikum einen Denkprozess in Gang setzt. Ja, das hat es getan, das stimmt. Mhm. Nur ob der Denkprozess so war wie...
Nein, es ist auch längst Zeit, dass da, ich finde, ich den Feministinnen mal jemand auf satirisch-ironische Art und Weise mal...
Ja, das gab es ja auch so noch nicht.
Ne? Eben, mal ein bisschen in die Schranken weist.
Und dann noch, was ist mir dann aufgefallen?
Das, was ich gerade gesagt habe, kann man übrigens auch nur im Kontext verstehen.
Genau, wir machen eine Presseerklärung gleich danach, wegen deinem Kommentar hier. Noch was, und zwar, ich habe nämlich gelesen, Micky Beisenherz hat irgend sowas geschrieben wie, ja, bla bla bla, an anderer Stelle könnte man so Mundschuh schon unterstellen, dass er Satire macht oder bla bla, hier vielleicht nicht, irgendwie so. Und dann hat er gemeint, ich bin nur deshalb so milde jetzt.
Ja, das habe ich auch gelesen, das war sehr gut.
Weil ein Kompliment von mir die größte Demütigung
ist. Ja.
Und da muss ich sagen, bravo, bravo Micky Beisenherz.
Ja.
Fantastisch.
Fantastisch. Ja. Und der ist auch ganz bestimmt sehr eitel. Er sieht ja auch gut aus.
Ja, ey.
Aber das ist sehr fein.
Nee, sicher, da hat er gut gemacht. Ja. Und noch was Tolles habe ich gelesen, und zwar irgendwer hat geschrieben, das habe ich jetzt tatsächlich vergessen, jetzt begehe ich mal den Fauxpas, dass ich mir den Twitter-Handle nicht gemerkt habe, es geschrieben hat, Serdar Somuncu hat nur deshalb aus meinem Kampf gelesen damals, weil Hitler einfach die besseren Punchlines hatte als er als Comedian.
Mhm.
Ja.
Ja.
Aber da mag was dran sein.
Du, wenn man so etwas anfängt, muss man auch, naja.
Ja. Okay, wir kommen ganz schnell zur Kultur, Rüdiger.
Ich dachte, wir wären schon.
Ja, stimmt, so gesehen. Ja. Obwohl.
Oder auch nicht.
Ich habe gesehen auf HBO The Third Day, ein neues Drama, so Midsommar-Feeling mit Jude Law, der auf eine Insel kommt, die nur...
Film oder Serie?
Serie.
See.
Die quasi nur per, wenn die Gezeiten passen, wird so eine Straße freigelegt, können auf die Insel fahren.
Okay.
Da würden bei mir schon alle Alarmglocken schrillen, wenn jemand zu mir sagt, Achtung, übrigens in 2 Stunden ist der Weg wieder überflutet und dann kannst du erst morgen früh nach Hause. Dann würde ich sagen, okay, that's it, I'm out.
Also Wattwanderung ist nicht so dein Ding.
Nee, aber ich meine, da weiß ich doch schon, dass ich in einer komischen Szenerie bin, oder?
Ja.
Okay, du als alter Nordsee, für dich da quasi...
Für mich ist das...
Comilfo, oder wie sagst du?
Ja, danke. Ja, ich habe gerade Luft geholt und Comilfo.
Ah,
ach, shit, wir kennen uns gut.
Okay, ansonsten verwirrt mich.
Mhm.
Ist interessant. Mhm. Gleich am Anfang hängt sich jemand.
Mhm. Wie interessant.
Ja. Emma Watson ist dabei.
Mhm.
Ich kann nichts mehr erzählen. Ne? Mhm. Eine gute Szene, die dir gefallen würde, Jude Law hört per Kopfhörer, so wie ich, Biffy Clyro. Florence and the Machine, The Dog Days Are Over.
Ja.
Und weint dabei. Das ist eine wirklich hervorragende Szene.
Sehr schön.
Allerdings ist der Film tatsächlich, das passiert mir selten, dass mich ein Thema interessiert, die Schauspieler auch, aber der Film ist so, die Ästhetik von dem Film gefällt, von der Serie gefällt mir überhaupt nicht.
Das, ja, das passiert dir selten?
Ja.
Okay.
Weil eigentlich sind die alle Ästhetik ist so glatt gebügelt, dass man eigentlich daran selten was auszusetzen hat. Okay, das war The Third Day.
Mhm.
Ich habe auf Netflix noch gesehen, The Devil All the Time, neues Südstaaten-Horror-Drama. Hast du gesehen?
Nee, habe ich nicht gesehen. Ich schüttle nur wegen auch Lovecraft Country, was ja auch Südstaaten-Horror-Drama ist.
Ja, guck mal rein. Ich fand's wahnsinnig wirr.
Okay.
Ich finde, die Exposition hat irgendwie schon 40 Minuten gedauert und dann dachte ich so, okay, wann fängt eigentlich der Film an?
Ja.
Spielt da nicht Spider-Man mit?
Ja, auch das ist aber eine Serie, weil du immer Film sagst. Serie,
nee, das ist ein Film.
Ah, ein Film, okay.
Das ist ein Film. Spider-Man meine ich den Darsteller, der da heißt, ich habe ihn vergessen, nicht Tobey Maguire, Rüdiger, wer sind
wollte ich nicht sagen, Tom Holland wollte ich sagen.
Oh, was ist das für ein Lärm?
Das ist deine Anlage, dein Plattenspieler ist das, glaube ich.
Oh ja, ich glaube, wir müssen meinen Plattenspieler mal kurz ausschalten. Die John Coltrane-Platte ist ist quasi heiß gelaufen, wenn man das so sagen kann. Und Rüdiger versucht es, hört ihr, das ist ja wirklich, das ist wie der Staubsauger an.
Das ist ja geil, du hast ja eine Mütze liegen auf dem...
Ja, das ist ein alter Plattenladentrick. Münze auf den, wie sagt man, Schwebearm, wie heißt der?
Aber
Greifarm.
Okay.
Damit bei Vibration in der Wohnung, was bei uns durch diesen extrem wie federnden Parkettboden.
Stimmt, du hast diesen Tanzboden hier bei dir.
Ich
habe
diesen Tanzboden, damit es nicht so springt hier. Ich kann auch Ausdruckstanz hier machen. Okay, Devil All the Time, von mir aus gesehen Schwamm drüber, aber guck nochmal selber rein. Der Mandalorian, the shining light in dem Wust aus Star Wars Content, den es gibt. Wir haben übrigens der Baby Yoda.
Übrigens jetzt mal von irgendwann Star Wars, nicht Star Wars, Spider-Man, ich will nochmal zurück. Tom Holland, oder?
Ja, natürlich.
Ja, habe ich doch gesagt.
Nein, du hast Tobey Maguire gesagt.
Nein, ich habe Tom gesagt, dann hast du gesagt, ach Rüdiger, nicht Tobey Maguire hast. So war es.
Meinst du?
Ja.
Ist dir quasi ins Wort gefallen.
Ja, kann man sagen.
Okay, liebe Hörer, hört es nochmal nach. Mhm. Wer recht hat, kriegt das erste Croissant.
Okay.
Gut. Nein, ich will eh keins. Es gibt einen Trailer zu The Mandalorian Teil 2.
Mhm.
Und der Trailer ist super.
Der Trailer ist fantastisch.
Aber er spielt quasi einfach mit den Sachen, die wir lieb gewonnen haben, nämlich Mando selbst, seiner Crew, Baby Yoda, den wir übrigens als Figur jetzt haben mittlerweile.
Hast du mir gezeigt, ja.
Habe ich schon gesagt. Aber er verrät natürlich noch nicht Ahsoka. Die wird nämlich vorkommen. Ahsoka kennst du vielleicht schon aus
Clone Ahsoka, Wars. Du hast mir letzte Woche erzählt über eine Rebels-Folge.
Nein,
mit Ahsoka.
Du hast auch Clone Wars gesehen mittlerweile. Ahsoka ist der Padawan von Anakin.
Okay, aber du hast mir was erzählt noch über Rebels letzte Woche, glaube ich.
Aber Ahsoka ist ja die Hauptfigur.
Ja.
Du weißt, wen ich meine.
Ja, natürlich.
Ja, okay, gut. Die wird da mitspielen.
Okay, cool.
Da wird noch viel kommen. Da fehlt noch viel. Ja. Aber das ist gut, dass sie sich noch nicht so in die Karten schauen lassen haben. Und ich wollte nur sagen, das fühlt sich an wie Star Wars. Dann habe ich noch gesehen Murder on the Orient Express.
Ah.
Und zwar die Kenneth Branagh-Verfilmung.
Ja.
Und wenn man so ein Murder-Mystery anschaut.
Kenneth Branagh.
Und kurz davor Knives Out gesehen hat, muss man sagen, da stinken die ein bisschen ab. Mhm. Aber ich weiß jetzt, warum Christopher Nolan Kenneth Branagh mit Akzent engagiert hat.
Ah.
Weil er spielt Hercule Poirot. Und auch mit Akzent.
Mhm.
Er ist ja Belgier.
Mhm.
Und das macht er ganz wunderbar.
Mhm.
Er ist wunderbar mit diesem Akzent. Er sieht ganz super sympathisch dämlich aus mit diesem komischen Bart.
Mhm.
Und er ist ein ganz gebrechlicher, emotionaler Charakter, der sehr, sehr relatable ist.
Okay.
Also allein wegen ihm, allein wegen Kenneth Branagh. Ich muss vieles zurücknehmen, was ich mir an Vorurteilen geschaffen habe durch Tenet.
Und durch mich?
Ja, nicht weil deiner Meinung. Es ist ein schönes Ensemblestück, aber tatsächlich, man glaubt es nicht, dass Kenneth Branagh alle an die Wand spielt. Murder on the Orient Express.
Ich glaube,
von 2017 oder so.
Ja.
Und dann habe ich noch angefangen, Challenger The Final Flight, eine Doku zu gucken über das Challenger-Unglück.
Weil ja, Netflix, ne?
Ja, ja, 1986 war ich ja auch live dabei, wollte ich fast sagen, aber ja, war ja so.
Nämlich auch gut.
Ja. Aber ich weiß noch nicht. Ich bin skeptisch, weil J.J. Abrams hat produziert.
Oh.
Der ist Persona non grata.
Der steht ja auf unserer Liste.
Ja. Okay. Für mich war es das jetzt. Kulturteil, ich würde jetzt gern zu unserem Gast kommen. Okay. Aber ich überlasse dir natürlich gerne noch einen Nachtrag. Du hast vielleicht noch was aufgeschrieben.
The Boys bleibt weiter gut. Mehr will ich gar nicht sagen, weil alles andere wäre Spoiler.
Das stimmt. Wir sind jetzt auf dem Terrain, dass wenn wir auch nur irgendeinen Funken Boys erzählen, eine gute Szene sofort im
und alles, was
Spoiler-Territorium sind. Ne?
Völlig, ja. Und ich gucke weiter I May Destroy You und bin wirklich angetan.
Ja. Bei welcher Folge bist du?
Weiß ich, 8 oder 9? Ja.
Ich habe es nie über 3 rausgeschafft.
Ja.
Ich war dann zu unentschlossen. Nach 3 dachte ich mir, okay, ich muss wirklich mehr Drogen nehmen.
Ja.
Und dann weiß ich, nee, ich muss wirklich weniger Drogen nehmen.
Tja.
Bis heute habe ich mich nicht entschlossen.
Naja.
Ich bin irgendwo somewhere in the middle.
Also das, was da noch alles hinzukommt an Themen und also ich habe jetzt eine Folge gesehen, die spielt sozusagen in der Kindheit unserer Hauptfiguren an einer englischen Schule. Eine Geschichte ist, also was, ja, es ist, ich liebe sowas. Ist, wenn so bei einem Superheldenfilm würde man sagen, Universe Building. So, wenn das so, wenn den Figuren nochmal so Futter gegeben wird, wo die herkommen, was sie machen, ich finde es wirklich brillant.
Okay, ich gucke weiter, du hast mich überzeugt. Weil ich war tatsächlich ein bisschen so on the fence, sagt man.
Ja.
Wie es weitergeht. Aber okay. Das überzeugt mich. Okay. Dann wir sparen uns den albernen Jingle für heute.
Und freuen uns auf unsere Gästin.
So, und da ist sie. Diana Henniges. Spreche ich den Nachnamen richtig aus?
Fantastisch.
Oder Henniges?
Naja, Henniges ist auch häufig sehr beliebt. Oder Henniges.
Aber Henniges erschien mir am plausibelsten, phonetisch. Okay, freue mich sehr, dass du da bist. Wie gesagt, wir wollten dich schon zum Thema Moria letzte Woche einladen. Das hat nicht geklappt. Aber hey, eigentlich vielleicht mit einer Woche Bedenkzeit oder zwei fast besser. Ich kenne Diana daher, natürlich nur namentlich, nicht persönlich, weil sie ist Gründerin und auch immer noch, glaube ich, Leiterin von Moabit Hilft.
Das ist korrekt.
Das ist eine Hilfsorganisation, die kam in die Medien, aber hat auch tatsächlich alle Hände voll zu tun, als 2015 die Flüchtlingswelle bei uns ankam und am Lageso, das sagst du gerne, Rüdiger, das Landesamt für
Gesundheit und Soziales.
Genau, ich vergesse es meistens, den letzten Teil. So ein bisschen, wir sagen mal vorsichtig, überfordert war mit der Situation und du eine Soforthilfe eingerichtet hast. Und ja, das ist wahrscheinlich das, wofür du am meisten Öffentlichkeitsresonanz bekommen hast in deinem Leben, oder? Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, ob positiver oder negativer Natur, auf jeden Fall. Die Resonanz war groß, ja. Und ich würde jetzt tatsächlich nicht von einer überforderten Behörde, sondern tatsächlich auch von einer kollabierten Behörde sprechen
wollen.
Okay. Ja, weil Arbeit im exekutiven Sinne gab es da vor Ort nicht mehr.
Ich habe auch heute erst gelesen, heute früh habe ich tatsächlich erst gelesen, dass da zum Beispiel auch nachts dann keiner mehr war oder so.
Ja, es ist tatsächlich, die Pforten sind geschlossen worden, da fuhren die letzten Busse ab und dann musste man zusehen, dass die Leute, die am Wochenende, auch Freitag nach 15 Uhr ankamen, dass die irgendwie untergebracht wurden. Und das waren dann nicht die offiziell dazu Beauftragten vom Land, Bund oder Bezirk, sondern das waren dann wir als Ehrenamtliche.
Wie kam es denn dazu? Also ich habe es natürlich ein bisschen gelesen, es hatte glaube ich auch was, du hast glaube ich mal eine Anti-Flüchtlingskundgebung in Hellersdorf oder so, damit das war eine Initiative, oder?
Also ich glaube, ich bin da wie die Jungfrau zum Kind gekommen, also es war im Grunde genommen wollte ich, wie immer, ich habe eigentlich mein ganzes Leben lang politisch irgendwie interagiert, auch schon als junges Mädchen und meine Eltern waren sehr politisch. Somit habe ich halt, als zwei Flüchtlingsunterkünfte bei mir im Dunstkreis eröffnet haben und das ja wirklich sehr viele Menschen waren, insgesamt, ich glaube, fast 900 Menschen, die in den Bezirk zugezogen sind. Ich fand das schwierig, aufgrund der Vorkommnisse in Hellersdorf einfach nur daneben zu stehen und nett zu lächeln und vielleicht mal zu winken. Und deswegen haben wir eine Sammelaktion gemacht, die ein bisschen eskaliert ist in meiner Wohnung mit mehreren hundert Kisten Kleidung etc. dann halt für mehr gesorgt hat als nur halt Spenden, sondern wir haben dann halt irgendwann ein Heft zusammen gehabt mit ganz vielen E-Mail-Adressen und Leuten, die einfach mehr machen wollten, als Sachen abzuwerfen. Und daraus ist Moabit Hilft geboren. Irgendwie haben wir uns im Café getroffen, plötzlich gab es Arbeitsgruppen und schwuppdiwupp. Irgendwie auch eine Bewegung.
Ja. In Hellersdorf haben Rechte auch, oder as we like to call them, Nazis,
ja.
auch demonstriert oder sind auf die Straße gegangen, oder?
Ja. Naja, vor allem war es in Hellersdorf so, dass sich ganz schnell auch Leute zusammengetan haben. Hellersdorf Hilft war eine der ersten, die tatsächlich ganz lebendig und total bunt versucht haben, diesen Bezirk zu verteidigen, der ja wirklich in Verruf geraten ist und war. Und ja, das war irgendwie so ein bisschen das Vorbild und fand ich gut und ich fand, Moabit muss genauso Gesicht zeigen zu diesem Thema.
Wie kam es von Hellersdorf nach Moabit? Weil für die Berlin nicht die in Berlin Ansässigen, das sind ja schon 15 Kilometer oder mehr Luftlinie. Mhm. Wie kam es von Hellersdorf zu Moabit? Wohnst du in Moabit? Oder?
Ja, ich wohne in Moabit, genau. Okay, ich wohne in Moabit, aber ja, wir sind ja am Ende doch alle Berliner, auch wenn wir in verschiedenen Stadtteilen wohnen, ja.
Und ja, wie es der Zufall so wollte, war ja auch dieses Lageso dann in Moabit.
Ganz
quasi
genau.
Vor deiner Haustür, ja. Wenn man so will.
Genau. Ja.
Und Rüdiger und ich, wir waren ja auch mal da und haben irgendwie Klamotten oder so vorbeigebracht. Falls du dich erinnerst?
Ja, Lageso. Natürlich, ja.
Und ich habe nicht so ganz verstanden, deshalb bin ich froh, dass ich es jetzt noch fragen kann. Da waren ja verschiedene Häuser und Zelte und so und das musste ja quasi alles, er musste das ja mit dem Lageso zusammen organisieren. Das ging ja gar nicht an, das konnte ja nicht nur euer Ding sein, oder? Wie war die Zusammenarbeit mit denen?
Ja, also es ist tatsächlich so gewesen, dass wir am Anfang gar nicht von Zusammenarbeit reden konnten. Also wir haben uns da reingebrüllt in die Situation. Ne? Wir sind unangenehm aufgefallen, das wollte man nicht. Wir haben da halt wirklich teilweise einfach Autos vorgefahren, voll mit Essen. Wir sind halt zu den entsprechenden Discountern gefahren, haben vorher Gelder gesammelt über PayPal oder über Facebook-Accounts und haben total inflationär über dieses Gelände Leute versorgt. Es gab noch nicht mal einen funktionierenden Wasserhahn. Es gab einen Wasserhahn, das war aber einer für wirklich tausende Leute. Und das ist wirklich nicht überzogen, wenn ich sage tausende Leute, die da bei 30 Grad hart ausharrten und auch nach einer langen Flucht einfach K.O. waren. Und es gab keine Versorgungsleistung, weder Unterbringungsversorgung noch Lebensmittelversorgung noch medizinische Versorgung. Und die Leute waren auf sich gestellt. Und selbstverständlich war in dieser Behörde anfangs überhaupt auch gar keiner in der Lage. Das sind Sachbearbeiter. Sie können ja nicht rausgehen und irgendwelche Schusswunden versorgen. Was wir halt natürlich über lange Monate bemängelt haben, dass auch lange nachdem das Ganze anfing, auch keiner so richtig in der Lage war zu intervenieren. Auf jedem Marathon ist eine Wasser- und Bananenausgabe innerhalb von Stunden möglich. Das war auf dem Lageso-Gelände auch nach Monaten einfach überhaupt nicht machbar. Ja.
Wie muss ich mir das vorstellen? Wie kommen einzelne Flüchtlingsgruppen dahin zum Lageso? Also wo kommen die an und wie geht's dann weiter? Oder wie ging es dann weiter zum Lageso?
Das war das erste Ankunftszentrum. Das ist die erste Anlaufstelle für Menschen, die nach Deutschland kommen und Asyl beantragen wollen. Da muss man tatsächlich vorsprechen und signalisieren, dass man Asyl begehrt in Deutschland. Und resultierend daraus ergeben sich die ersten Leistungen wie Unterbringung und Lebensmittelversorgung. Das ist erstmal Vollversorgung in einer Unterkunft und überhaupt erstmal den ersten Gesundheitscheck, solche Geschichten. Und
diese Registrierung ist ein längerer Vorgang. Das ist nicht, man geht einmal hin und ist dann registriert, sondern da müssen viele, viele Sachen
genau, das sind Prozesse, die sich teilweise auch über Monate hinziehen. Also gerade jetzt ist die Erstunterbringung mehrere Monate in einer Unterkunft, die man auch erstmal nicht verlassen darf. Also man darf zwar rausgehen und alles, aber man darf nicht umziehen, hat da eine Wohnverpflichtung und das ist nach wie vor so. Ja, und in der Zeit war es halt noch mal die massive Schwierigkeit, dass halt viele Menschen gekommen sind und dass es noch nicht so viele Unterbringungsmöglichkeiten gab, erst an Unterbringungssituationen.
Ich will es mir ganz konkret vorstellen, also physisch. Jemand kommt an, der guckt jetzt nicht aufs Navi und guckt, wo ist eigentlich diese Lageso oder so.
Nein.
Sondern wie kommt man da hin tatsächlich?
Also das ist ganz unterschiedlicher Couleur, ja. Also heute ist das ja sowieso ganz anders, dazu sage ich nachher vielleicht nochmal was.
Auf jeden Fall.
Genau. Damals war es ja tatsächlich so, dass man entweder irgendwo in Deutschland angekommen ist, ja, sei es in Stuttgart oder Hannover, völlig irrelevant. Und es gibt den Königsteiner Schlüssel, der in Deutschland dafür sorgt, dass Menschen mehr oder weniger gerecht auf Deutschland verteilt untergebracht werden. Dann drückt in Stuttgart jemand aufs Knöpfchen in einer Behörde und sagt, hier ist dein Zettel, hier ist deine Fahrkarte, jetzt gehst du nach Berlin an diese Adresse und dann wirst du da untergebracht. Und dann strandete er eben diese Person am Lageso und fand eine kollabierte Behörde vor.
Aber die kriegt dann ein Zugticket und fährt dann selbstständig dahin quasi.
Selbstverständlich, ja. Mehr oder weniger selbstständig, wenn man die Sprache nicht kann, die schriftlich lesen kann. Ne? Man versucht da sind auch einige total verirrt nach mehreren Tagen erst angekommen oder gar nicht. Klarer natürlich. Voll dich raus, ja. Man ist in Deutschland auch sehr schnell davon ausgegangen, dass alle Geflüchteten, die kommen, auch fließend Deutsch lesen können und auch sprechen können. Und resultieren daraus auch diese Handzettel total gut verstehen.
Okay.
Aber nochmal eine andere Geschichte.
Die Handzettel waren.
Ja, die waren dann, da wurde drauf kommuniziert. Genau. Ja, also es gab keine Übersetzung. Anfangs, also es war überhaupt nicht auszudenken, wie diese Leute irgendwie sich orientiert haben.
Gut, dann kommen die da an.
Genau.
Dann stellen wir uns natürlich alle automatisch vor, wie wir auf einem Amt ankommen. Aber ganz so ist es ja nicht, weil
was schon schlimm genug ist.
Die ziehen ja keine Nummer und sind dann nach einer halben Stunde dran oder nach drei Stunden, sondern
wie lief es da? Ja, die haben sich dann, es wurde ihnen dann halt ganz klar gesagt, er muss mit langen Wartezeiten rechnen oder sie wurde gar nichts gesagt, es wurde einfach nur durch Mundpropaganda von einem nach anderen weitergetragen. Securities haben dieses Haus bewacht und haben, ich glaube, nach wenigen Wochen gab es schon Hamburger Gitter, also wie in jedem Konzert wurden die Leute dann halt quasi abgehalten davon, in die Behörde zu kommen und die haben dann da kampiert. Aber tagsüber durften sie noch auf dem Gelände sein, nachts mussten sie das Gelände verlassen und haben teilweise in die umliegenden Parks umgesattelt oder in Tiergarten, wo sie dann auch wieder verscheucht und geräumt wurden. Keiner wusste so richtig, wann bin ich dran. Es gab Wartezeiten von 40 Tagen auf Leistung. Und,
das heißt, du bist wahrscheinlich, wenn du da bist, unter Umständen auch mit Familie in dieser Zwiespalt, einerseits muss ich jetzt auch mal eine Ruhephase finden für mich und die Familie, wo man sich mal lagert oder mal ausruht.
Ja.
Und gleichzeitig wahrscheinlich die ständige Angst, jetzt verpasse ich was, jetzt bin ich vielleicht dran oder ja.
Ganz genau, und dann, somit konnte man auch damit rechnen, dass die irgendwann anfingen, dann halt auf dem Straßenland, öffentlichen Straßenland vor der Staatsanwaltschaft, die ja an der Turmstraße 21 auch auf dem Gelände ansässig ist, angefangen haben zu campieren. Die haben da Zelte aufgestellt, die haben da mit Schlafsäcken, die haben da in Reihen sich aufgestellt. Und am Morgen, am sehr frühen Morgen, meist um 4:30, wurden dann halt die Tore geöffnet. Und man muss sich das wirklich vorstellen, wie beim Schlussverkauf, irgendwie beim, die Menschen rannten rein, überrannten sich, verletzten sich teilweise sehr schwer, auch mit Krankenhausaufhalten, gebrochenen Gliedern etc., um dann entsprechend rechtzeitig vor diesem Haus A, was für die Registrierung zuständig war, Erster zu sein und so einen ollen Abreißzettel, wie man sie früher irgendwie aus Schulkonzerten kannte, zu bekommen und darauf zu hoffen, dass es auf so einer digitalen Tafel, die es auch sehr viel später, es gab, die kam erst Wochen später, anfangs sogar nur handschriftlich mit Kreide auf Tafel geschrieben, dass die Nummer aufgerufen wird und man dann ins Haus gebeten wird, was aber noch immer nicht bedeutete, dass man dann in der Nacht eine Unterkunft hatte. Es ist nämlich ganz häufig passiert, die waren einfach so überfordert und dass dann ganz häufig die Unterkunft, die da vermerkt war, schon voll war. Die sind dann angekommen in der neuen Unterkunft und dann hieß es, na, wir haben ja eigentlich gar kein Bett mehr für dich. Du musst wieder zurück. Also das ist auch ganz häufig passiert. Oder es hieß dann, bitte setze dich in Bus Nummer 22, der fährt um ca. 10.15 Uhr vor. Um 10.15 Uhr stand man da und wartete dann bis 2 Uhr morgens und dann fuhr der Bus dann tatsächlich vor. Man saß in dem Bus, fuhr mit dem Bus in die Unterkunft und wartete in der Unterkunft noch Stunden, wenn nicht sogar einen Tag, bis man dann registriert und in der Unterkunft untergebracht wurde.
Da sind ja auch schlimme Dinge passiert. Zum Beispiel habe ich einmal gelesen, kannst du es ja verifizieren oder auch nicht, dass irgendwie, glaube ich, eine Mutter, irgendwie auch ein Kind, kam ein Kind abhanden oder so. Das wurde aber dann, glaube ich, von einem sexuellen Straftäter irgendwie entführt und starb dann letztlich auch. Genau. Also ganz schlimme Dinge. Was aber, glaube ich, dann gab es aber auch eine Geschichte, durch die Medien ging, die man euch so ein bisschen angelastet hat auch, die sich aber als nicht wahr erwiesen hat, nämlich einer der, ja, sagen wir mal, vielen Menschen, die dazugeholfen haben bei euch, hat das Gerücht verbreitet, eine Person wäre quasi, sagen wir mal, auf dem Lageso-Gelände oder beim Warten auch gestorben. Und das hat sich dann als falsch rausgestellt. Kannst du vielleicht nochmal kurz sagen, wie du davon erfahren hast?
Also ich finde es eigentlich eine ganz gute Überleitung, von Mohammed zu sprechen. So heißt der kleine Junge oder so hieß der kleine Junge, was sich heute auch, ich glaube sogar in dieser Woche jährt, dass dieser Junge entführt wurde von dem Gelände. Und ich glaube, das zeigt sehr deutlich, was auf diesem Gelände los war. Weil also wenn man das tatsächlich nicht gesehen hat und halt auch gar nicht die Atmosphäre auf diesem Gelände mitbekommen hat, kann man sich auch gar nicht vorstellen, was da eigentlich, also das, mitten in Deutschland ist das quasi undenkbar, in einem der reichsten Länder der Welt so einen Ausnahmezustand zu haben. Es waren Leute dabei von Ärzte ohne Grenzen oder Rote Kreuz, die da ehrenamtlich tätig waren, die gesagt haben, das funktioniert in dritte Weltländern besser. Und aus dieser Situation heraus war es natürlich auch denkbar, dass tatsächlich jemand umkommt, weil halt einfach keine Versorgung stattfindet, weil jemand so schwer krank ist oder weil jemand einen Herzinfarkt erleidet oder wie auch immer. Und dieser Mensch, dieser Dirk V., der durchaus auch bekannt ist, der bei uns häufig immer wieder Anfragen gestellt hat, ob wir bereit wären, bei Amazon Folgendes zu bestellen. Er hätte da einen Klienten und den Klienten. Zu dem hatten wir Kontakt, aber ihn persönlich kannten wir vorher nicht. Dass wir aber uns darauf verlassen haben, weil er mehreren uns sehr vertrauten Personen, mit denen wir eng zusammengearbeitet haben, erzählt hat, ja, diese und diese Sache ist passiert, er ist ins Krankenhaus gekommen, der Geflüchtete, und ist da an seinen, was auch immer, erlegen, haben wir dem natürlich Glauben geschenkt und haben einen Post gemacht auf Facebook, so wie wir die ganze Zeit über kommuniziert haben, und die Bombe ist halt hochgegangen, indem dann Dirk V. nach, ich glaube, einem Tag, nachdem die Medien ihn so belagert haben, dann halt zugegeben hat, dass das halt gelogen war. Ja, und dass er das im Rausch erzählt hätte, aber dass wir uns hätten absichern müssen. Also tatsächlich hat so eine Schuldumlage stattgefunden, die ja halt auch vielleicht auch einfach war, weil gerade zu dieser Zeit halt auch nicht so beliebt war, dass wir Presse pressetechnisch, also medial einfach so gut aufgestellt waren. Und so wurde unsere Glaubwürdigkeit natürlich von einem Tag auf den anderen in die Ecke geschoben.
Ich habe mal gelesen, in der Artikel in der Süddeutschen hieß es auch, ihr seid auch, also da wurde nicht in Abrede gestellt, was ihr Gutes leistet, aber auch, dass ihr Provokateure seid irgendwie.
Ja, sind wir auch, ja. Ja, und das ist auch etwas, was ich nicht als negativ empfinde. Ich benutze ja auch durchaus Vokabeln, wo man immer wieder in Frage stellt, ob das richtig ist. Aber ich denke, dass wir eine laute Stimme für Humanität brauchen, so pathetisch das auch klingen mag. Aber leise Stimmen haben wir wirklich genug. Dieses Gewimmern von hinten links, das ist da, ja. Das ist aber immer politisch ambitioniert. Das ist häufig halt auch instrumentalisiert oder dann halt auch gleich belächelt. Ich finde, dass es durchaus starke Menschen braucht für den linken Gedanken. Wobei der gar nicht links ist, sondern Humanität sollte durchaus durch alle Parteigrenzen hinaus, müsste ein Thema sein. Ich finde, das ist zu kurz gekommen. Gerade in den letzten zwei Jahrzehnten ist tatsächlich viel passiert, was ich sehr erschreckend finde und mich so stark emotionalisiert, dass ich auch sage, das sollte uns mehr berühren als das, was jetzt im Moment eigentlich immer nur mit Zahlen und Fakten daherkommt, sondern häufig, glaube ich, braucht es einen Aufschrei.
Zumal ja auch diese Geschichte mit dem Mohammed, um da mal darauf zurückzukommen, die auch keineswegs, und die stimmt ja, die ist ja bestätigt, die ist ja keineswegs weniger schlimm, im Gegenteil, als diese Geschichte, die Dirk V. verbreitet hat irgendwie. Aber ich glaube einfach, das ist jetzt nur meine Meinung, dass man natürlich auch gerne wieder so Aufatmer will nach dem Motto, ja, so schlimm ist es auch wieder nicht, weil man sich natürlich auch nicht wirklich wahrhaben will, dass da solche Zustände herrschen, weil wer nur so einen Funken Allgemeinverantwortung hat, sich ja das auch irgendwie selber irgendwie ankreiden muss. Mache ich da viel genug? Kann ich da was zumachen? Ist das vielleicht auch nicht irgendwie meine Ignoranz, die damit schuld ist und so? Und das möchte man natürlich gern von sich weisen. Und ich glaube, es ist kein schöner, aber durchaus zu erwartender Reflex, dass dann bei so einer Meldung, wie mit dieser falschen Todesmeldung, dass man sagt, ja gut, also jetzt haben wir klar, dass sie ein bisschen übertreiben da und so. Aber wie gesagt, deshalb habe ich diese Mohammed-Geschichte auch nochmal angebracht, weil ich halt durchaus finde, dass da einfach vergleichbar oder sogar schlimmere Dinge ohnehin passiert sind. Jetzt ist es Lageso-Geschichte, ne?
Nee, ich glaube einfach nur, dass ein totes Pferd umgesattet wurde, umbenannt wurde in LAF.
Aber ja. Es ist dort nicht mehr, ne?
Es ist nicht mehr dort, es ist umgezogen. In die Darwinstraße gezogen, nach Charlottenburg, in ein wesentlich konstruktables und wirtschaftlicheres Gebäude.
Hat das auch so ein großes Gelände, wenn ich fragen darf? Das Lageso, es hat ja ein parkähnliches Gelände drumherum.
Also das Lageso ist ja nur ein Teil dieses Geländes auf der Turmstraße 21. Das war ja auch nochmal so eine Belastung. Da sind ja ganz viele therapeutische, medizinische Einrichtungen. Da ist ein Hospiz, da sind Krankenhäuser, das Gesundheitsamt. Da sind viele andere, die davon betroffen waren, dass dieses Gelände einfach für Monate im Ausnahmezustand war.
Ja.
Und an der Darwinstraße, da ist halt nur das Landesamt für Flüchtlingsfragen. Und entsprechend ist da auch recht groß das Gebäude, auch der Gebäudekomplex ist sehr groß, aber nicht annähernd so, wie das Lageso vorher war.
Wie viel sind im Lageso täglich gekommen zu 2015, 2016? Kann man das sagen?
Ich glaube, das ist total unseriös, sowas zu sagen. Ich glaube noch nicht mal, dass das Lageso das kann, obwohl sie immer wieder behaupten und tatsächlich das tabellarisch aufwerten wollten, wie, wann, wer. Die konnten Registrierungszahlen nennen, aber wir hatten, ich kann es nur daran festmachen, wir haben das Catering ganz lange gemacht. Also für mehrere Wochen haben wir tatsächlich Tausende von Menschen gecatert und wir haben 1400 bis 1800 Essen am Tag rausgegeben.
Ich habe, Rudiger, warte kurz, weil das Thema möchte ich bitte anschließen. 1000 Leute mindestens in den Hochzeiten steht, habe ich in den Medien gelesen. Jetzt sind es am Tag, jetzt sind es 400 im Monat ungefähr, sagt man.
Ja.
Also das deckt sich ungefähr mit.
Das deckt sich auch ungefähr, ganz genau. Wobei die Erstregistrierung ja abweicht von Menschen, die tatsächlich nach Deutschland, nach Berlin ziehen, aus Arbeitsgründen oder aus familiären Gründen. Das sind halt auch noch andere Dinge, die davon abzugrenzen sind. Genau, sind natürlich wesentlich weniger, liegt aber auch tatsächlich an unserer europäischen Außenmauer. Ne?
Rüdiger, du wolltest.
Naja. Vor allem, wer da war am Lageso, war ja unter Umständen Tage und Wochen da, wenn ich das richtig verstehe.
Ganz genau, das ist korrekt. Ja. Genau. Und also wie absurd diese Situation war, kann man daran festmachen, dass wir nachts einen Anruf auch mal von Chaya, von unserem Sozialsenator gekriegt haben und gefragt wurden, wie viele Leute wir denn heute unterbringen können. Und wir haben die überall untergebracht, in Kirchen, in in Restaurants, in der Staatsoper, in Tanzschulen. Die waren überall. Es gab eine Nachtschicht, die sich gebildet hat, die schon fast nichts mehr mit Moabit Hilft zu tun hatte, sondern nur noch die Finanzierung von Moabit Hilft bekommen hat. Die haben dann halt entsprechend so einen Nachtbus aufgestellt, wo sie dann halt die Leute, die nachts ankamen, wo teilweise unbegleitete Minderjährige, Achtjährige, Zehnjährige, Jungs und Mädchen alleine aufgetaucht sind und die dann halt erstmal in die Erstunterbringung gebracht werden mussten.
Seid ihr dann quasi jetzt mit umgezogen in die Darwinstraße?
Nein, auf gar keinen Fall. Das wollten wir auch nie.
Das ist ein ironischer Name, die Darwinstraße.
Ja. Live, ne? Das war auch etwas, worüber wir uns schon öfter, ja, aber gut, wir haben das auch nie gewollt. Wir wollten diesen Standort erhalten. Wir sind auf der Turmstraße 21 geblieben, weil es sich tatsächlich unter Geflüchteten nach wie vor so verhält, dass die Menschen wissen, dass wir als Moabit Hilft auf diesem Gelände sind. Und wir möchten auch nach wie vor nicht mit dem LAF in Verbindung gebracht werden.
Warum?
Weil wir nach wie vor sehen, dass das LAF keine gute Arbeit macht, dass das LAF Menschen vernachlässigt, teilweise total herabwürdigt, teilweise rassistisch agiert. Und die Lösungsansätze, die bisher da gefunden wurden, die sind marginal. Aber ich glaube auch, wenn wir nochmal in eine derartige Situation geraten würden, es wäre immer noch nicht so, dass wir sagen könnten, das wäre eine menschenwürdige Situation.
Inwiefern rassistisch?
Übergriffig. Wir haben tatsächlich immer wieder Situationen, wo Menschen Sachbearbeitern gegenüber sitzen und behandelt werden wie der letzte Dreck. Hm. Das ist behördenüblich, auch deutschlandweit, da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber das LAF ist bekannt dafür, tatsächlich so zu agieren.
Hat sich denn die Systemik verändert? Sind die Vorgänge einfacher geworden? Hat sich irgendwas auch in der Logistik verbessert?
Ja, also das wäre auch Humbug zu sagen, dass da nicht viel dran gearbeitet wurde. Es gibt auch ein Erstankunftszentrum in der Bundesallee und wo halt alle unter einem Dach sind, von wo die medizinische Erstversorgung stattfindet, das Monitoring, das BAMF ist vor Ort, das LAF ist vor Ort, ja, die Ausländerbehörde. Also es ist halt tatsächlich so, das ist wie so eine Ankunftsstraße sozusagen, die also die Menschen durchlaufen.
Die Leute nicht mehr so von A nach B schicken.
Ganz genau, okay. Sondern die Menschen haben alles unter einem Dach. Wobei diese Schnellverfahren, die stellen wir halt auch in Frage. Da werden häufig so diese Erstbefragungen, Schnellbefragungen durchgeführt, die völlig an unserem Rechtssystem vorbeigehen. Ja, weil ein Rechtsbeistand ist elementar für ein Asylverfahren. Viele Menschen wissen gar nicht, welche Belange relevant sind, um hier ein Asyl zu bekommen. Und erwähnen diese Sachen gar nicht oder sind so beschämt oder noch so traumatisiert oder wie auch immer. Wir machen Anhörungsvorbereitungen, die dauern teilweise 4 bis 8 Stunden und die gehen ohne Anhörungsvorbereitungen in solche Gespräche. Also es ist alles nicht Gold, was glänzt, aber es hat sich natürlich viel getan. Es musste auch viel getan werden, weil die Öffentlichkeit so groß war für dieses Thema. Die jetzt natürlich sehr zurückgegangen ist nach 5 Jahren. Jetzt interessiert es kaum noch jemand.
Ja. Habt ihr eine Anerkennung gekriegt?
Ich finde das immer so schwierig. Anerkennung ist so.
Ich bin auch
so
vorsichtig mit der, aber ja. Aber. Oder.
Meinst du jetzt finanzielle Unterstützung? Oder?
Ja, nee, überhaupt für die Arbeit, dass jemand gesagt hat,
also
von offizieller Stelle.
Es gibt politisch Agierende, die sich immer wieder mit großen Worten und Lippenbekenntnissen zu uns halt quasi halt auch uns flankiert haben.
Horst Seehofer gehört nicht dazu.
Na, Horst Seehofer gehört nicht dazu. Er ist auch nicht unser größter Fan, das kann man nicht so sagen. Aber auf Landesebene, da ist Herr Staatssekretär Daniel Tietze, ist jemand, der sich immer sehr darum bemüht hat, dass wir zum Beispiel unseren Mietvertrag weiterhalten können. Und aber es sind wirklich sehr wenige. Und der Rest ist eher immer damit beschäftigt, sein Schutzschild hochzuhalten und seine Schäfchen ins Trockene zu bringen und nicht auf Landesebene Verbesserungen zu erwirken. Und deswegen sind wir halt häufig auch Staatsfeind Nummer 1 und wahlweise hysterisch oder irre.
Wie viel deiner Zeit nimmt es heute noch in Anspruch?
Viel ist es ja mein Hauptberuf, also es ist mein Job. Mittlerweile mache ich das ja hauptamtlich.
Okay.
Ja, und nimmt viel Zeit in Anspruch. Es ist auch kein Job 9 to 5. Das ist es nicht. Das ist, ob man dann am Sonntag einen Redebeitrag auf einer Demo hält oder ob man am Samstag auf irgendeinem Meeting irgendwo bei Stuttgart ist oder wie auch immer. Es ist ja eine ganzheitliche Aufgabe und es ist durchaus auch eine Aufgabe, die privat sehr viel Tendenzen hat.
Ja. Wer bezahlt dich, die Spenden quasi?
Oder, ja, also es ist tatsächlich.
Und wer bezahlt deine Mitarbeiter?
Ja, also wir haben jetzt mittlerweile nur noch 2,5 Mitarbeiter, weil wir durch Corona auch ziemlich zusammengebrochen sind, wie viele NGOs. Wir arbeiten ohne Bundes-, Landes- und Bezirksmittel, weil wir politisch unabhängig agieren wollen. Und wir haben Spenden und mein Gehalt wird tatsächlich durch einen Mäzen bezahlt, also nicht durch Mikrospenden oder ähnliches. Ich habe auch ein Gehalt, wovon man nicht leben kann. Da braucht man sich keine Illusionen machen. Ich habe auch noch einen zweiten Job, von dem ich wirklich lebe. Und das ist tatsächlich so, wir versuchen immer sehr viele Klinken zu putzen. Und mit den Mikrospenden erhalten wir halt, im Grunde genommen bezahlen wir damit Anwälte, wir haben einen kleinen Lieferwagen, mit dem wir halt Umzüge machen oder Leute mit Familiennachzug halt irgendwie vom Frankfurter Flughafen abholen. Und natürlich unsere Miete für unseren Safe Place. Wir haben nämlich eine Räumlichkeit, wo wir von Sprachcafés über Asyl- und Sozialverfahrensberatung bis Computerplätze zur Verfügung stellen und dann halt auch eine Kleiderkammer haben. Und dieser Ort ist im Grunde genommen ein Ort und Begegnungsort für Multinationale. Das kann die Oma aus der Nachbarschaft sein, die einsam ist, aber es kann auch der polnische Wanderarbeiter oder der syrische Geflüchtete sein. Und dieser Ort ist eigentlich das, was uns als Moabit hilft, glaube ich, ausmacht.
Wie ist dein oder wie viel Kontakt hast du persönlich mit Leuten, die über deine Arbeit zu dir kamen, also quasi Geflüchtete?
Viel? Also
ich meine jetzt, muss mich besser erklären, die dann letztlich ins Private reinreicht mittlerweile.
Ich bin tatsächlich jemand, der versucht, das möglichst zu trennen, wobei das auch nicht immer trennbar ist, aber 2-3 Personen gibt es, die jetzt mittlerweile zu meinem allerengsten Freundeskreis gehören. Und die eine davon ist tatsächlich auch Familie, wo man auch nichts anderes sagen kann. Wir haben einen jungen Mann beherbergt, da werde ich jetzt auch nicht so weit drauf eingehen, aber der hat über 2 Jahre bei uns gewohnt. Und das ist der Bruder meiner Kinder und mein zweitgeborener Sohn sozusagen. Also der gehört halt zur Familie. Und das klingt alles immer total verrückt, wenn man das aus weiter Entfernung und das selbst nicht erlebt hat. Aber das ist, das hat so viele Dinge verändert, einfach sich darüber bewusst zu werden, welches Privileg wir hier eigentlich genießen. Und das ist das allerkleinste Opfer, jemand eine neue Familie zu geben, der einfach keine mehr hat.
Ich frage auch deswegen, weil ich so ein bisschen jetzt nicht aus nächster Nähe, aber so ein bisschen einigermaßen, meine Schwester hat, die in Bayern lebt, hat auch hat Unterricht gegeben an einer Schule und da wurden auch Flüchtlinge unterrichtet und darüber hat sie auch einen Flüchtling aus Afghanistan kennengelernt und also quasi auch als Lehrkraft betreut und schließlich auch eine Wohnung angeboten, bei sich im Keller, die der auch bezahlen musste natürlich. Er durfte ja erst ausziehen aus seiner Beherbergung, als er 18 war. Und der ist letztlich auch dann sowas wie eine Art Familienmitglied geworden. Also wenn ich jetzt nach Bayern fahre und da die besuche oder so, da sind dann meine 3 Nichten-Neffen und dann auch der, Namen sage ich jetzt nicht, aber dann ist auch der, den kenne ich da mittlerweile auch ganz gut. Hat auch einen guten, daher habe ich immer, von dem habe ich meinen Kaftan-Style. Der hat mich da inspiriert dazu. Und der hatte auch eine Geschichte, der wäre eigentlich, also die Eltern sind gestorben. Ich glaube, der Vater ist bei einer Blutfehde gestorben in Afghanistan, die Mutter bei einem Raketenangriff. Und er und sein Bruder wären von der Taliban rekrutiert worden. Und dann hat sein Bruder gesagt, wir müssen hier weg, es nimmt kein gutes Ende. Und es gab dann auch eine akute Todesdrohung und sind dann geflüchtet. Also der Onkel hat ihnen das auch empfohlen. Das ist quasi das letzte. Onkel und Tante waren die letzten damals noch lebenden Familienangehörigen, sind mittlerweile auch verstorben. Und ist dann quasi über den Fluchtweg Afghanistan-Iran, da ist er erstmal im Gefängnis gelandet, auch Türkei, Ungarn letztlich, glaube ich, dann in Passau angekommen. und wird dann eben auf dieses niederbayerische Dorf verteilt, wo er dann eben diesen meine Schwester vertretungsweise diesen Deutschunterricht gemacht hat und so in der Familie gelandet worden ist. Und also ich kenne ihn natürlich jetzt nur oberflächlich, mir gegenüber macht er einen sehr freundlichen und tatsächlich auch ausgelassenen Eindruck, aber meine Schwester sagt natürlich, das ist an manchen Tagen eine einzige posttraumatische Belastungsstörung. Und das ist wirklich ganz schön aufwendig, emotional auch mit dem jungen Mann. Und das ist aber leider nicht das größte Problem, sondern das größte Problem ist tatsächlich, dass seine Anerkennung dann als Flüchtling nach 3 Jahren dann abläuft tatsächlich. Das scheint wohl ein typischer Vorgang zu sein. Dann hat er beim Passamt kann er einen neuen Pass beantragen, der wird dann auch verlängert, aber das BAMF, das überprüft wohl regelmäßig die Verlängerung von Pässen und widerruft die dann. Und jetzt ist es tatsächlich so, und das wusste ich auch nicht, dass er eigentlich jetzt ausgewiesen werden würde, aber man muss dagegen klagen. Und dann werden da nicht so Sachen untersucht wie, hat er einen Job oder ist er gut integriert oder so. Das scheint immer gar nicht so wichtig zu sein, wenn wir das dann lesen in der Zeitung. So, ah, der wird da aus der Schule abgeholt oder aus der Arbeit. Wieso, der ist doch total toll und hat eine Familie und so. Das scheint tatsächlich, das scheint bei dem Prüfungsvorgang gar nicht so wichtig zu sein, sondern geht es offensichtlich wirklich nur darum, ist das Taliban-Netzwerk, was in den Fluchtursachen genannt wurde, ist es zerschlagen, ist da die Infrastruktur? Kann der Junge jetzt beispielsweise nach Kabul gehen und sich da einen Job suchen oder so? Was natürlich relativ schwierig ist, alleine ohne Familienangehörige, ohne Geld, ohne irgendwas. Und das will der auch nicht. Also der hat ja quasi hier, der ist froh, dass er da nicht um sein Leben fürchten muss.
Und da wird auch was suggeriert, was einfach so nicht funktioniert. Weil also wirklich, dass die Verwaltungsgerichte, wenn sie sich auf Afghanistan und Rückführungen beziehen, also Überstellungen, Abschiebungen, wie man es auch immer nennen möchte, beziehen sich immer auf Kabul. Also tatsächlich soll denn wirklich jeder Afghane, der irgendwohin wieder zurück nach Afghanistan geschickt wird, in Kabul Arbeit finden. Das ist schon beinahe so ironisch. Also es ist wirklich zum Heulen, ja, wenn man bedenkt, wie viele Fälle ich begleitet habe, wo sich immer darauf bezogen wird, in deiner Region, wo du damals gelebt hast, wobei viele der Afghanen ja gar nicht da gelebt haben, sondern Jahrzehnte im Iran verbracht haben. Und eigentlich ihr Heimatland gar nicht mehr kennen, außer der Sprache oder teilweise sogar nicht mal mehr Urdu oder Paschtu sprechen, sondern nur noch Farsi, weil sie es halt in Iran nicht anders gelernt haben. Und die sollen dann bitte zurück nach Afghanistan, aber nicht nach Afghanistan als Gänze, weil wir wissen, dass da die Friedensbemühungen immer nach wie vor noch ausstehen. Die sind ja quasi erst letzte Woche wirklich wieder in Gang gekommen. Und tatsächlich, also mit jedem, den wir in Afghanistan telefonieren oder sprechen, es gibt kaum eine Region, wo du nicht im Hintergrund Schüsse hörst oder irgendwelche Granateneinschläge oder irgendwelche Explosionen. Und das ist jetzt nicht sowas, das ist wie bei uns, als ob ein Telefon klingelt. Also da zuckt keiner mehr zusammen. Und ich finde es einfach unfassbar unverantwortlich. Und das Kabul ist doch nicht, also das wird quasi so dargestellt, als ob es irgendein Land wäre, ein zusätzliches afghanisches Land, wo dann alle zurückgehen könnten und dann Arbeit finden könnten und dann wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen.
Ich erzähle es auch deswegen, weil ja viele Leute sagen, ja klar, die Syrer ist natürlich schwierig, das Bürgerkrieg, das verstehe ich schon, aber die Afghanen, die kennen natürlich eine Großstadt, kann man doch hingehen und so, da kann man arbeiten und so. Das hat auch viele so ein bisschen in der Denke drin ist und das ist eben, also zumindest jetzt nur aufgrund von meinen privaten Erfahrungen über meine Schwester eben nicht.
Das ist doch auch jahrelange Suggestion seitens der Bundesregierung, dass Afghanistan ja Frieden wäre. Wie lange hat man denn gebraucht, bis man vom Konfliktgebiet zum mit leichten terroristischen Ausschreitungen zum Kriegsgebiet wurde? Also Afghanistan, das hat ja über Jahre, wie sich das Wording immer mehr halt tatsächlich, weil sie keinen Ausweg mehr wussten, ne? Das hing jeweils vom Verteidigungsminister ab, was der so von sich gegeben hat. Und ich finde, es ist so schwierig tatsächlich auch für jemanden, der überhaupt nichts mit Afghanistan zu tun hat, sich da ein Bild zu machen. Und ich habe da durchaus Verständnis für, dass manche Leute sagen so, wieso, eigentlich ist doch da Frieden, was ist denn das Problem? Weil über Jahre das tatsächlich immer wieder so kommuniziert wurde und man in so eine Unsicherheit gerät. Aber wenn man sich tatsächlich mit Afghanistan mal auseinandersetzt und weiß, was die Taliban da vor Ort veranstalten, da ist überhaupt nicht an Frieden zu denken, gar nicht.
Jetzt wollen wir natürlich trotzdem mal über Moria reden, was ich natürlich auch selber Achso, dass ich den Namen immer merkwürdig fand, weil als alter Tolkien-Leser immer noch die Minen von Moria waren nichts Gutes.
Ja.
auch tatsächlich ein bisschen aus den Augen verloren hat und mich selber dann auch ein bisschen so, weiß nicht, so jetzt, fast kam ich mir ein bisschen scheinheilig vor, jetzt wirklich wahnsinnig betroffen zu sein, weil ich dachte, hättest du auch mal irgendwie vor 6 Wochen mal Moria News Alert setzen können oder sonst irgendwie, statt jetzt irgendwie ins große Wehklagen mit einzusteigen. Was ist da passiert, deiner Meinung nach? Also, ich meine, dass es da gebrannt hat, das ist nicht, aber was ist da das Problem, was jetzt gelöst werden muss und warum es auch so lange dauert? Weil eigentlich kann man ja denken, wenn alle Länder genug Verantwortung übernehmen, dann muss ja im Prinzip, nicht nur Bundesländer, sondern andere Länder, im Prinzip muss ja jeder nur ein paar hundert Flüchtlinge nehmen. Wo ist das Problem? Und warum geht es nicht schnell? Und warum ist jetzt das nächste Lager auf Lesbos schon wieder voll mit 9000 Leuten? Warum klappt das auch wieder nicht? Also warum hilft man nicht Leuten, die tatsächlich am Krepieren sind, innerhalb von wenigstens einer Woche? Es ist jetzt schon wieder fast 2 Wochen her und es passiert ja eigentlich zu wenig. Es wird auch rumverhandelt und dann heißt es wieder so, na was, 100 Flüchtlinge pro Bundesland? Nee, das geht nicht und so. Da regt sich ja schon wieder Widerstand hier. Warum ist der humanistische Reflex zu helfen, warum verwässert der innerhalb von ein paar Tagen sofort wieder? Was läuft da schief?
Ja, weil wir sowohl auf Bundesebene als auch auf europäischer Ebene wie die Sau durchs Dorf getrieben werden von Populisten, Rassisten. Wir uns von den Visegrader Staaten wie Polen, Ungarn an der Nase lang führen lassen und auf eine gesamteuropäische Lösung hoffen, die es nie geben wird, weil Europa eine Wirtschafts- und keine humanistische Union ist. Es gibt da 1000 Antworten drauf, ja. Aber was da in Griechenland passiert, ist natürlich, dass diese Milliarden von Subventionen, die da hingeflossen sind, um Geflüchtete adäquat unterzubringen, in linke Tasche, rechte Tasche geflossen sind und nicht den Geflüchteten zugute gekommen sind. Das Erstaugenkunftszentrum, was schon seit Jahren da geplant war, ist nie tatsächlich errichtet worden. Es sind schäbige Camps mit zu wenig Wasserversorgung oder gar keiner Wasserversorgung, also Standards ist gar nicht zu sprechen von, aber von desolaten Unterbringungssituationen, die eigentlich selbst gebastelt sind. Immer mehr dazu kommende Menschen, immer mehr kranke, stark vulnerable Menschen. Wir reden hier nicht von einer Erkältungskrankheit. Wir reden von Leuten mit MS oder Krebs im Endstadium oder mit hochinfektiösen Krankheiten, die unbehandelt bleiben. Wir reden von Kindern, die schwerst traumatisiert sind, zusammengefercht auf engstem Raum, mit zu wenig Essen, kein fließend Wasser, mitten in Europa. Und ich glaube, alleine das ist doch schon fast nicht mehr zu erklären. Also
ja, daher meine Frage. Ich kenne ja auch tatsächlich immer wieder Fälle, wo Eltern oder auch teilweise ihre Kinder alleine schicken oder nur mit den Geschwistern, weil die Kinder eben krebskrank sind und die nicht wissen, wie die behandelt werden sollen, hat hoffen, okay, in Deutschland kann das Leben gerettet werden, mal auf Deutsch gesagt. Und das ist halt das, was sich mir immer nicht so ganz erschließt, weil wenn zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, irgendwas auf einem großen Konzert oder auf einem Festival schiefläuft oder sonst irgendwie, wie schnell man da wäre mit Evakuierung, Notmaßnahmen etc., einfach die Leute, Schnellversorgung und so. Und da ist eigentlich, ich sag jetzt mal, bei 12.000 Leuten ist es vielleicht ein bisschen naiv zu sagen, da wäre nur ein bisschen Pragmatik gefragt, aber da wäre auf jeden Fall ein bisschen mehr Pragmatik gefragt irgendwie. Und wenn man das natürlich wenn man das so beantwortet wie du, dass irgendwie da, ja, es geht um, wir reden von Korruption und Handlungsunfähigkeit und Populismus und so. Trotzdem erschließt sich es mir nicht und ich will es mir auch irgendwie gar nicht, ich will auch gar nicht, dass es sich mir erschließt, warum man nicht einfach sofort und schnell hilft, gerade kranken Leuten, Leuten, die wirklich am Verhungern und Verdursten sind, warum das, ich sag's mal auf Bayerisch, warum das so eine Zierei ist irgendwie. Das finde ich eigentlich eines des Schockierendsten von allen, dass man sich auf grundsätzliche Sachen nicht ganz einig, wohin jetzt und auf welche Insel als nächstes und bla bla bla, das kann ich dann alles nachvollziehen, aber warum man nicht einfach sagt, okay, jetzt aber schnell mal allen helfen und dann können wir, da überlegen können wir später.
Also es ist doch tatsächlich auch so, dass wir uns darüber bewusst machen müssen, dass das nicht nur hier im gesellschaftlichen Kontext häufig immer wieder erwähnt wird, dass wir uns einbilden, dass wir, wenn wir Menschen umso beschissener wir sie behandeln, umso weniger kommen. Also als ob irgendjemand sich in einem sudanesischen Dorf, der gerade irgendwie von irgendeiner Miliz angefallen wird, kurz überlegt, ah ja, stimmt, das mit dem Zelt da in Moria, das ist nichts für mich, da gehe ich jetzt erstmal nicht hin. Oder überlegt sich, ach so, ja, da werden ja Flüchtlingsheime angezündet, dann komme ich zukünftig halt nicht nach Deutschland. Mhm. Als ob das irgendwie eine Lottertour, eine Butterfahrt wäre, dass Menschen über Jahre so unterwegs sind und sich aussuchen könnten, ob sie sich auf ein schlabbriges Gummiboot ins Mittelmeer setzen oder nach Moria kommen und dass das irgendeine Abschreckungsfunktion wäre oder ob dieser Pullback, ja, die Leute halt nach Libyen zurückzuziehen, ob das irgendeine Funktion hätte, dass es abschreckend wirken würde, dass Menschen nicht mehr nach Europa kommen. Und ich bin mir aber fast hundertprozentig sicher, dass genau dazu Moria dient. Dazu dient Chios, dazu dient Lesbos, dazu dient die serbische Grenze. Das sind etwas, die auch, das ist auch politischer Wille, der dahinter steht, weil oder das würde so.
Es ist nicht
so
nur Versagen, es ist auch Wille.
Das ist kein Versagen. Das
es ist nicht nur Versagen, es ist.
Das ist politischer Wille, das ist auf Menschen, auf. Das ist eine humanitäre Bankrotterklärung.
Ja.
Das ist etwas, was gewollt ist, diese Bilder sind geschaffen und. Zumindest, also das Einzige, was man Orban nicht vorwerfen kann, ist zum Beispiel, dass er ganz klar sagt, nein, wir wollen sie nicht in Ungarn, wir behaupten, wir würden sie wollen und wir können nicht. Und das ist das Einzige, was uns nicht eint. Aber ansonsten sind wir im Grunde genommen in unserem Handlungsabfolgen identisch.
Hm. Warst du mal in so einem Flüchtlingslager selbst?
Ja, also ich bin ja selbst Ungarin.
Ach so.
Und, ja, und dadurch kenne ich viele dieser Lager und habe auch welche 2016 besucht und 2015 auch und bin mit einigen Organisationen auch im Kontakt, die an der serbischen Grenze sind. Deswegen wissen wir halt, was da passiert und können sie es auch schön schreiben in irgendwelchen Zeitungen und auch in sich halt auch immer wieder damit profilieren, wie sehr sie sich doch darum sorgen würde, um das Wohlergehen der Menschen vor Ort. Wir wissen, was da passiert. Die Menschen werden zusammengeprügelt, die Milizen werden dafür bezahlt, es gibt richtige Leibgarden, die durch die ungarischen Wälder ziehen und auch Minderjährige halbtot prügeln.
Warst du mal in dem, wie heißt ich, wie man es ausspricht, Vukcak oder Vuscak? Dieses.
Weiß nicht, ob du es falsch aussprichst. Oder?
So schreibt man es. Darüber habe ich mal vor Monaten mal hier erzählt. Das ist so zwischen Bosnien-Herzegowina und wo er auch irgendwie am. Auf einem halben Minenfeld liegt, etc. etc.
Yeah.
Also, aber du kennst auf jeden Fall, also warst jetzt vielleicht nicht da, aber du weißt, du könntest über die Zustände da.
Ja, also ich kann über die ungarischen Lager was sagen oder die Außengrenzen der Lager und kenne die Situation halt tatsächlich auch durch, wir arbeiten als Organisation ja nie allein, das funktioniert ja gar nicht. Wir sind ein Riesennetzwerk und arbeiten unter anderem mit dem Verein Be an Angel zusammen, die haben die serbischen Lager aufgesucht oder waren auch in Moria und deswegen kennen wir die Zustände. Und da wir die Familien da ja vor Ort betreuen, wir haben ja auch Klienten auf den Inseln oder dann an den europäischen Außengrenzen, die wir sowohl juristisch als auch humanitär versorgen und resultieren daraus, wissen wir, was da vor Ort passiert.
Wie muss ich mir denn den Alltag von so einer Familie in so einem Lager, was du jetzt kennst, wie muss ich mir den Tag vorstellen irgendwie?
Also ein Großteil des Alltags läuft tatsächlich mit Essens- und Wasserversorgung ab. Ja, dass man zu den Zeiten, wo halt Wasser da ist, sich Wasser holen zu können, zu den Zeiten, wo man sich für Essen anstellen kann, was teilweise vergammelt, voller Maden oder abgelaufen ist, man kann sich gar nicht vorstellen, in welchen Zuständen, dann ein Sicherheitsaspekt ist ganz wichtig, ist elementar, also für bestimmte Bereiche muss man halt auch Nachtschichten aufstellen, da müssen die Leute sich vor die Zelte setzen und im Wechsel schlafen, damit halt nichts passiert.
Also die Familien selbst auch,
Selbstverständlich,
Vater,
ja.
Mutter.
Ja, also es verschwinden halt auch immer wieder Leute und das ist ja jetzt auch überhaupt kein Wunder bei 13.000 Menschen, die mit dem Rücken an der Wand stehen, ja. Da ist man sich selbst der Nächste und bemüht sich natürlich zu überleben Und ich will für keine kriminelle Tat irgendwie eine Argumentationslinie finden. Das liegt mir fern. Und ich halte das auch für völligen Wahnsinn, dass dieses Lager angezündet wurde. Aber ich verstehe auch die Intention ganz, also ich weiß nicht, ob ich nach Jahren, wo mir immer wieder gesagt wird, irgendwann wirst du wieder irgendwo ein Dach über dem Kopf haben, wirst tagsüber was zu essen haben und musst deinem Kind nicht schon wieder das fünfte Jahr in Folge versprechen, dass es nächstes Jahr zur Schule geht. Wenn es nur 5 Jahre sind, wenn sie nur 4 Jahre auf der Insel sind oder 3, waren sie vielleicht schon 3 Jahre in Libyen oder davon irgendwie schon an den europäischen Außengrenzen in der Türkei, in Jordanien jahrelang. Die leben ja seit Jahren im Ausnahmezustand. Ich glaube nicht, dass wir irgendwie eine Vorstellung davon haben, wie es ist, in so einer Situation zu sein und wozu man dann fähig ist.
Das glaube ich auch.
Absolut.
Wenn ich jetzt quasi weggehe aus meinem Land, also wenn ich flüchten will, dann weiß ich natürlich, dass das kein Spaß wird. Das ist ja auch das, wie schwer wir uns schon tun, wie schwer wir uns mit jeder scheiß Veränderung tun in unserem Leben hier. Und gehen dann aber trotzdem davon aus, also wir jetzt nicht, hoffe ich, aber dass, ja, die kommen ja dann nach Deutschland, weil da ist halt ein bisschen mehr los und so, da kann man ein bisschen mehr Spaß haben und so. Das ist so naiv zu glauben, wie schwer man sich tut mit jeder scheiß Veränderung und dann verlässt man das Land und die Familie und alle Gegebenheiten und geht ins völlige Nichts und muss eigentlich auch davon ausgehen, dass es ziemlich scheiße wird, bis lebensgefährlich. Das wissen Leute, die flüchten oder die du kennengelernt hast, wissen die, was auf sie zukommt?
Ich würde sagen, 2014, 2015, 2013, diese Jahre, da war man sich darüber noch nicht so bewusst. Da war ja auch noch der weit verbreitete Irrtum, der jetzt ganz, ganz vielen Menschen zum Verhängnis geworden ist, dass wenn ich in Deutschland bin, hole ich meine Familie nach. Das war nicht klar, dass irgendwann die Möglichkeit nicht mehr besteht, die Grenzen nicht mehr offen sind und dass nur der Familiennachzug, der ja dann auch stark eingeschränkt wurde bei subsidiären Schutz und durchs geordnete Rückkehrgesetz und weil die Verwaltungsgerichte überfordert sind, dass jetzt Leute teilweise 5, 6 Jahre ihre Familie nicht gesehen haben, dass sie damals Babys oder auch Kinder, die jetzt pubertär sind und teilweise ihren Vater oder ihre Mutter nur noch Tante oder Onkel nennen, weil sie sich nicht darüber bewusst sind, dass sie eine Familie sind. Und diese Schwierigkeiten, das war damals nicht bekannt. Heute weiß das wirklich an jedem Zipfel dieser Erde, bin ich überzeugt von, dass eine Flucht nach Europa unmöglich bis katastrophal ist.
Was hat Corona nochmal verändert, hat ja sich auch nichts Positives zur Gesamtsituation beigetragen, oder?
Nee, das ist ein Freischein für alle Staaten, noch eine weitere Ausrede zu finden, um Flüchtlinge zu blockieren und in ihrem Elend dahin siechen zu lassen. Weil sie ja alle höchst infektiös sind. In einem urbanen Raum wie Berlin mit 3,24 Millionen Einwohnern reicht ein Mundschutz, um in einen Supermarkt zu gehen. In Moria sind einfach alle Corona verseucht. Das ist einfach die Argumentationslinie. Ja.
Wenn ich das jetzt höre und vielleicht denke, ja, keine Ahnung, ja, ist natürlich blöd, aber was kann ich denn tun? Also man kann natürlich immer spenden, auch an euch.
Ja.
Moabit-hilft.de.
Aktiv kannst du gerade tatsächlich etwas tun und das genau, können alle tun, der Zuhörer. Wir sind nämlich gerade dabei mit gastronomischen Betrieben, mit Theatern, Opern, mit einigen Prominenten eine Eventreihe zu gestalten und auch Otto Normalverbraucher, ob er jetzt häkeln, stricken oder was auch immer, ob er eine Bar um die Ecke hat oder einen Friseurladen, kann einen Tag oder eine Stunde oder einen Haarschnitt für Moria machen. Und in diesem Eventkalender soll einfach die Aufmerksamkeit aufrechterhalten werden. Weil, wie wir eben gerade schon gesagt haben, wir wissen gar nicht, war der Brand von einer Woche oder zwei? Haben wir es vielleicht auch schon vergessen, wann der Brand genau war? Und genauso wird sich das die nächsten Wochen weitergestalten. Irgendwann ist Moria wieder vergessen. Und wir wollen so eine gewisse Kontinuierlichkeit da halten und planen gerade den einen Tag für Moria, so heißt diese Aktion. Und wer sich gerne daran beteiligen will, ob finanziell oder einfach strukturell oder organisatorisch, bitte einfach bei uns melden, bei Moabit hilft oder wie ein Angel.
Wir denken ja auch, dass, weil wir nicht mehr Verhältnisse wie 2015 haben, denken wir ja auch, dass es nicht mehr so viele Flüchtlinge gibt. Das ist ja auch so ein Denkreflex, der totaler Bullshit ist eigentlich. Man kann auch Aber man kann sich auch länger an euch binden, im Sinne zum Beispiel, glaube ich, dass man unterrichtet oder
Ja, genau. Also wir sind bei uns ist das, was uns am Leben hält, ist tatsächlich das Ehrenamt. Das Ehrenamt und Fördermitgliedschaften. Wir haben so, ob man eine Mikrospende von 1 Euro im Monat macht oder von 500 im Jahr, ist eigentlich völlig irrelevant, weil viele Leute schaffen viel. Das verhält sich beim Ehrenamt genauso. Ob jetzt jemand bei uns Kleider vorbeibringt, die er für die Wintersaison nicht mehr braucht oder einfach einmal die Woche Zeit hat, um Deutsch zu unterrichten oder mir bei der Asylverfahrensberatung zur Hand geht oder einen Umzug mitgestaltet. Jeder von diesen Leuten ist Moabit hilft. Das macht unseren Verein aus. Bei uns muss man kein Mitglied sein oder sich in irgendeine Liste eintragen, sondern jeder, der zu diesem Gedanken beiträgt, dass viele Leute halt was verändern können, ist halt in dem Moment ein Teil des Vereins.
Was muss man können, um Deutsch zu unterrichten?
Deutsch. Ja. Wäre ein Vorteil.
Aber wo fängt man an? Ja,
ja, also im Grunde genommen, das ist etwas, wo man auch durchaus reinwachsen kann, weil Deutschunterricht ist nicht Deutsch, deswegen nennen wir es auch Sprachcafé, weil wie wir alle von uns selber kennen, wenn wir eine Fremdsprache lernen, dann ist es meistens so, entweder gucken wir uns Serien mit Untertitel an oder unterhalten uns genau. Mit jemandem aus dem Herkunftsland und lernen dadurch irgendwie Slangs oder dann halt entsprechende Vokabular. Und so verhält es sich tatsächlich auch mit der aktiven deutschen Sprache. Deutsch kann man nicht lernen aus einem Buch. Man kann es in der Basis lernen, aber am Ende lernt man das im Umgang mit Menschen oder tatsächlich im Prozess, also tatsächlich. Und das ist das Einzige, wo ich das Wort Integration zulasse, Sprachintegration. Das funktioniert.
Ist ja auch, wenn du dich irgendwo integrierst, sei es jetzt durch die Sprache lernen oder sonst irgendwie, dann ist es ja am besten, du hast da irgendwie Bock drauf, ne? Also am besten, im Idealfall hast du irgendwie Lust auf Deutschland und die Leute, wobei ich mir das ja selber kaum vorstellen kann, dass ich da Lust drauf hätte. Aber das ist natürlich auch so das ist natürlich auch schrecklich, weil wenn man weiß, die Integration wird einem eigentlich schwer gemacht, man wird ja eigentlich nicht meistens, die Willkommenskultur ist jetzt auch schon wieder ein bisschen passé, man steht ja vor 1000 Hürden, man wird ja nicht wirklich freundlich empfangen. Es ist ja eigentlich ein sehr, im schlimmsten Fall lebensgefährlich, aber immer ist es ein raues Pflaster, hier als Flüchtling oder Einwanderer anzukommen. Und dann aber quasi ist das Gastgeberland eigentlich schon so dein Antagonist, aber da sollst du dich gerade dann integrieren und die Sprache sprechen und so, das macht natürlich, glaube ich, alles ganz schön, ist alles eine mentale Hürde, alles so, also, ja.
Und dann noch zusätzlich die ganzen Integrationshürden, die sich da ja auch aus der aktuellen Gesetzgebung ergeben, ne? Die man dann auch noch zu überwinden hat, von der emotionalen, natürlich hast du jetzt gerade schon berichtet, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich das unbedingt nur ins Negative verkehren will. Es gibt so unglaublich viele Menschen in diesem Land, die sich bemüht zeigen, die teilweise schon übertrieben bemüht sind, das natürlich auch ins andere umschlagen kann und was natürlich dann halt auch Auswirkungen darauf auf ein gleichgestelltes Zusammenleben haben kann. Ich finde aber tatsächlich, dass jeder Mensch eine individuelle Leistung der Integration erbringen kann und muss, ja.
Ach, muss, wollte ich
vielleicht
auch sagen.
Genau. Und dass dazu aber jeder mehr oder weniger nur in der Lage ist. Also Mohammed, 64 Jahre alt, lernt kein Deutsch mehr. Dafür kann Mohammed, 18 Jahre alt, aber durchaus Deutsch lernen. Der ist aber zu faul, weil Mama eigentlich immer alles für ihn gemacht hat. Da muss man den halt ein bisschen in den Hintern treten. Das ist halt die Individualität der Integration, ja. Und das ist eine Herausforderung, die sich uns doch auch stellt. Hans 64 lernt auch nicht nochmal Französisch, außer er geht an die Volkshochschule und hat nichts anderes zu tun. Und Hans 18 ist auch faul, weil Mama immer die Wäsche gemacht hat. Und den muss man auch dazu bringen, Abitur zu machen. Deswegen, das ist immer das, was wir uns jeden Tag bewusst machen müssen. Ein Geflüchteter, den gibt es nicht.
Ja.
Es gibt einen Menschen, der als Geflüchteter betitelt wird. Und deswegen für mich, so wie man im Friesischen sagt, das sind alles Leute. Ja, das sind alles Leute. Ja.
Genau. Friesisch hätte ich jetzt nicht mehr gerechnet. Aber ja.
Genau. Aber das ist so.
Es gibt Menschen in einer zunächst individuellen Notlage.
Ja.
Und wenn man ein bisschen Transferleistung erbringen möchte als Mensch, kann man sich in die individuelle Notlage versetzen. Ist eigentlich lustigerweise gar nicht schwer, kann eigentlich jeder Depp, macht er aber nicht. Weil zum Beispiel jeder idiotische, ich sag mal AfD-Wähler, keine Ahnung, deckt sich ja oft mit Idioten, weiß auch nicht, woran es liegt. müsste, für den ist, selbst für den, du kannst ja noch so unempathisch sein, selbst für dich ist es eigentlich kein Problem, dir vorzustellen, scheiße, irgendwie, keine Ahnung, mein Haus ist zerbombt, irgendwie mein Vater und Geschwister sind tot und ich habe nichts und ich muss hier weg, sonst bin ich auch tot. Das ist nicht schwer, sich da rein zu versetzen.
Ich glaube,
das ist gar nicht schwer.
Da können wir uns drüber streiten, weil ich finde, Empathie ist eine intellektuelle Leistung.
Sag mal, das zu fühlen, okay, wenn man Empathie jetzt mal in der Sachbuchdefinition bleibt, das zu fühlen, aber sich das vorzustellen, ist eigentlich kein Problem.
Nee, das ist sicherlich nicht.
Weil das hat man alles schon in Filmen gesehen, man weiß, dass das problematisch ist. Dass man diese Transferleistung aber einfach als pure Sturheit nicht erbringen will und sagt, das ist nicht mein Problem, das ist so zutiefst antihumanistisch und das werde ich nie so richtig verstehen an dieser Gesellschaft, dass nicht jeder einen Beitrag dazu leistet, völlig klar, die Leute haben Phlegma, was sich lebenslang nicht überwinden lässt, aber dass man sich selbst dieses Verständnis, Empathie lass mal außen vor, du hast ganz recht, aber selbst, dass man sich selbst dieser Verständnis, dieser Transferleistung einfach verweigert aus purer Bequemlichkeit.
Und aus geschürter Angst.
Das lasse ich gar nicht zählen, weil also Angst habe ich vor allem, Angst habe ich auch, dass mir die Milch ausgeht. Also das ist
Aber ist das nicht eine Gesellschaft, die genau das als Hauptproblem hat, dass die Milch ausgeht und kein anderes?
Ja,
und
es sagen
ist
dir nicht,
es nicht genau das?
Und du kriegst nicht von anderen, von der AfD gesagt, pass auf, deine Milch könnte dir aussehen. Das wird dir nicht gesagt, aber es wird dir ständig gesagt, Vorsicht, Europa wird überfremdet, wir werden überflutet von Leuten. Ja. Deine Kultur wird sich ändern, du wirst keinen Weihnachten mehr feiern. Das ist der Unterschied zur Milch.
Ja, aber das ist genau die Projektion.
Da gibt's eine ganze
Abhandlung drüber, ja. Das ist richtig. Ja.
Klar, aber das kann ich ja auch mit einer minimalen Denkleistung eigentlich außer Kraft setzen, diese Drohkulissen. Aber vielleicht überschätze ich da auch die Leute.
Aber ist das nicht genau das Problem, dass wir uns, dass wir genau diese Zeit aufbringen können, um uns über die Milch Gedanken zu machen, aber wiederum nicht in der Lage sind, halt umzusetzen, dass wir das große Glück und halt tendenziell auch für die nächsten Jahrzehnte das große Glück haben, dass uns das nicht tangiert, was Klima angeht oder auch nur partiell, dass es uns halt irgendwie, dass es bei uns keine kriegerischen Auseinandersetzungen gibt, wenn alles gut geht. Und da habe ich wirklich meine Probleme zu akzeptieren, wenn jemand sagt, es handelt sich dabei um Angst. Es ist nicht Angst, es ist Neid. Es ist tatsächlich häufig oder Kapitulation vor dem, dass vor der eigenen Ignoranz ist vielleicht auch ein gutes.
Das ist gut. Kapitulation vor der eigenen und auch vor allem das Nichtnutzen eines naturgegebenen Intellekts.
Ja.
Ich hatte ein Gespräch mit meinem Sohn gestern, der ist 10, da ging es darum, dass er erzählt hat, und das passt nicht und so, und dann hat er irgendwie in dem Sport war das Problem und da in der Schule ist das und so. Dann habe ich mich auch gewundert, weil der hat eine Menge durchgemacht in seinem Leben. Also Sachen, die andere Kinder wahrscheinlich nie durchmachen werden und der hat die gemeistert. Das ist eigentlich das ist eins der mutigsten Kinder. Und trotzdem scheitert er an den kleinsten Dingen manchmal oder sagen wir, scheitert nicht, aber es bereiten ihm Dinge Sorgen, wo man denkt, Mensch, was du schon alles durchgemacht und überstanden hast und gemeistert, es kann nicht sein, dass du im Sportunterricht da mal kurz gestürzt bist, irgendwie, dass das Problem ist. Aber natürlich, ein Kind tickt so, ist 10, verstehe ich, kann ich nachvollziehen, aber dass da eigentlich zum Erwachsenen keine Progression stattfindet, finde ich immer noch eins der schockierendsten Dinge, dass wir so sehr meine Therapeutin wird sagen, dass wir da so sehr bei unserem inneren Kind sind und vor allem bleiben und teilweise lebenslang und einfach gucken, was läuft mir jetzt gerade über die Leber, der Rest interessiert mich nicht. Das finde ich traurig und da ist das Thema Flüchtlinge oder Geflüchtete vielleicht eine Erinnerung dran, dass man
zu sehr daran gewöhnt ist, dass es einem gut geht und man deswegen auch nicht versteht, wie es wäre, wenn es einem nicht so geht.
Dass also sich verstehen will. Vor
dass
allem.
Diese Brücke halt einfach nicht. Und diese Brücke können nur Leute schlagen, die tatsächlich in der Lage sind, das auch zu begreifen. Und dazu gehört emotionale Intelligenz. Und deswegen möchte ich dem auch widersprechen, dass zu so Gedankenfolgen wie: Ich sitze in Moria in einem Zelt auf dem nackten Fußboden, habe kein Wasser, Corona kursiert, ich bin schwanger und ich weiß nicht, ob ich die Nacht überlebe. Emotionale Intelligenz gehört und dazu gehört ein gewisser Intellekt. Und so absurd und herablassend das auch klingen mag, ich glaube, dazu sind nicht alle in der Lage.
Ja,
ich meine, eine mistige Entschuldigung, eine total doofe Entschuldigung, aber auch nicht alle Leute in Deutschland lesen die Zeit, sondern ein Großteil liest halt die Bild.
Klar, aber ich sag mal so, synaptisch wären vielleicht die Leute mehr in der Lage, als sie es tun.
Vielleicht bist du auch optimistischer als ich. Ja,
ich möchte auch ein bisschen Optimist bleiben.
Gut.
So, ich für meinen Teil habe dich alles gefragt, meine Notizen sind alle abgefrühstückt, sagt man nicht mehr, ne? Abgefrühstückt. Abgearbeitet.
Nein, abgearbeitet.
Jetzt, Rüdiger, wenn du noch was fragen willst.
Nee.
Ansonsten würde ich natürlich Diana das Schlusswort überlassen.
Ja.
Ja.
Wenn du noch was zu sagen hast.
Nee, haben wir alles gefragt, was du noch sagen willst im Sinne von, was man tun kann, haben wir auch gemacht.
Also mir wäre es ein Wunsch, dass der Blick ganzheitlicher wird, dass wir sehen, dass wir kein Problem in Europa haben, sondern ein Problem auf der Welt. Das ist ein weltweites Problem. Die ganze Welt steht in Flammen, ob politisch oder tatsächlich tendenziell in kriegerischen Auseinandersetzungen. Dieses Problem wird auch nicht weggehen, indem man die Augen davor verschließt. Man muss sich vielleicht mit Dingen auseinandersetzen, mit denen man sich eigentlich gar nicht konfrontieren will. Und mein Appell ist tatsächlich, ob man es im Kleinen macht, wie hier auf Landesebene, wo die Beschwerdestelle immer noch nicht unabhängig wird, auch in Zukunft nicht unabhängig sein wird. Oder ob es auf Bundesebene ist, dass man dem Seehofer mal ordentlich böse Briefe schreibt, weil ein Brief mehr ist immer noch, ne? Also bedeutet natürlich auch für die Menschen einen minimalen Zeitaufwand, aber viele Hände schaffen viel und ich glaube, dass wir die Augen weiter öffnen müssen und vielleicht auch mal am Tag oder einmal in der Woche oder einmal im Monat ein Zeitfenster finden, uns damit auseinanderzusetzen, wie verdammt gut es uns hier geht und welche Vorteile wir uns daraus ziehen könnten, um anderen zu helfen.
Okay, dann ich will jetzt nicht noch mit irgendeinem saloppen Spruch hier beenden, sondern sagen einfach danke, Diana. Schön, dass du uns mal ein bisschen auf die Sprünge geholfen hast hier wieder. Und vielleicht sprechen wir einfach in einem halben Jahr nochmal.
Gerne.
Und haben vielleicht mal was Positives zu vermelden. Wer weiß.
Ja.
Oder auch nicht. Okay, mach's gut. Tschüss, danke.
Vielen Dank.
Tschüss.
Rüdiger.
Mhm.
Would you please break? Spieltag 1. Down for us.
Also so viel Zeit hast du dir noch nie gelassen. Es wurde noch schlimmer als gedacht. Die Bayern hören einfach nicht auf und gewinnen 8:0 gegen Schalke. Das kommt alles vom fiesen Tönnies Karma. Seit 10 Jahren ist Augsburg in der Bundesliga. Jetzt gewinnen sie zum ersten Mal ihr Auftaktspiel. Ich mache mir Sorgen. Union Berlin, FC Augsburg 1:3. Stuttgart ist talentiert. Freiburg ist Sieger. Stuttgart-Freiburg 2:3. Auch wenn Davy Selke gegen seinen alten Arbeitgeber trifft, die Hertha beendet ihren Werder-Bremen-Fluch mit einem satten 4:1. Du lieber Himmel, können die wetzen. Dortmund-Gladbach 3:0 und Lust auf mehr. Kramaric ist eine Naturgewalt. Durch seine 3 Tore gewinnt Hoffenheim gegen Köln 3:2. Und, oh Nagelsmann, was haben wir lang gewartet? Doch endlich ist es nun soweit, die Bullen gut gestartet. Die Mainzer kommen da nicht mit, das Spiel war kein Spektakel. Doch war es diesmal wenigstens nicht. Für die 05er ein Debakel. Leipzig, Mainz 3:1. Und am Sonntagabend heißt es, wie so oft, am Sonntagabend 0:0. Zwischen Wolfsburg und Leverkusen. Oh Gott, habe ich das vermisst.
Also was? Der gibt hier als Ort der Aufnahme gibt das iPhone Zahnarzt Dr. Nitschke an.
Das kannst du so lassen. Der Wunder.
Das ist keine gute Erinnerung für mich.
Ich weiß nicht. Musst du wieder hin?
Naja, wer weiß. Irgendwann.
Bestimmt.
Ich bin ja offensichtlich schon da, laut meinem Handy.
Ja. Dann mach mal den Mund auf.
Boah.